Wir sind Daniel,
Sascha
und Thorsten.
Und wir sind die Apfelnerds.
Herzlich willkommen zu Folge 69 der Apfelnerds.
Hallo zusammen.
Guten Abend.
Ja, da bin ich wieder zurück. Letzte Woche ja leider aus persönlichen Gründen ausgefallen. Aber jetzt bin ich ja wieder da. Muss einmal sagen, ich habe das gut gemacht. Zumindest bis dahin, wo ich geschafft habe zu hören. Weil ich habe leider echt die Woche so viel um die Ohren gehabt, dass ich nicht mal Zeit hatte, unsere Folge komplett zu hören. Und ich war immer froh, wenn ich mal 4 Stunden Schlaf gekriegt habe, dann war auch gut. Deswegen, aber ich habe natürlich einen Teil gehört und vor allem unser erstes Thema, und zwar, wo es weitergeht für euch und für mich jetzt mehr oder weniger zumindest diskussionstechnisch erst anfängt, über die ganze CSAM-Sache, also die Kinderpornografie-Filterei, wo ich ganz kurz nur zum Thema letztes Mal mal eben sagen möchte. Also generell natürlich bin ich auch immer für Kinderschutz, um Gottes Willen, wer wäre ich, wenn nicht. Aber frage ich mich halt auch bei dem ganzen Thema Sicherheit und was Apple da anstrebt, ist ja genauso die Sache, wenn du, also dieses im Nachhinein reinziehen ist in meinen Augen einfach nicht groß sinnvoll, weil die Leute, die sowas machen, die deaktivieren die iCloud, wie ihr auch schon gesagt hattet in der Folge, und dann hast du das Problem, also oder die das Problem nicht mehr, und die Leute, die es verstecken wollen, werden das weiterhin hinbekommen, außer vielleicht ein paar Unbedarfte, die man natürlich dann auch dementsprechend mal finden wird, aber ansonsten sehe ich da eher so die Sache wie bei der Generalüberwachung von Messengern, wo ich sage, das trifft am Ende die Falschen. Weil du hast am Ende ein Überwachungsinstrument, was einfach da ist, was nutzbar ist und was auch genutzt werden wird, wie ihr auch gesagt habt, durch Gag Order oder wodurch auch immer. Und das sollte gar nicht erst im System integriert sein, weil es steht und fällt am Ende genau mit der Verschlüsselung. Und wenn du Verschlüsselung einmal aufweichst, dann ist die Sache erledigt. Das ist halt meine Meinung, und ich finde, da hat sich nichts geändert zu dem Thema, wir müssen die Verschlüsselung aufheben bei iMessage oder Ähnlichem. Das Problem ist immer dasselbe, die Kriminellen werden, du kriminalisierst nur Privatsphäre für normale Menschen, das ist eigentlich alles. Und klar ist mir auch, also mir ist schon klar, dass das nicht Apples Intent ist, ne? Das möchte Apple um Gottes Willen nicht. Aber sie haben halt nun mal ein Instrument geschaffen, was halt durch Regierungen, die jetzt nicht so demokratisch sind wie vielleicht bei uns, ein super Instrument ist und sich super ausnutzen lässt. Und das ist eine große Gefahr zumindest.
Tja, und das ist irgendwie das einzige Thema, wo Apple sich aktiv drum herum zu winden scheint. Da habe ich sie einfach noch null Aussage zu machen hören. Also, ne, sie haben viel Publicity irgendwie versucht zu machen, gehen wir jetzt gleich hier nochmal so ein bisschen was durch, aber so richtig darauf eingegangen, dass man das könnte, ne, und das außer zu sagen, machen wir nicht, tun sie dann nicht. Ne? Sondern momentan hat man echt den Eindruck, sie wollen das aussitzen. Ich bin mal gespannt.
Ja, das stimmt. Also das Gefühl habe ich auch irgendwie. Also da kommen immer nur so halbgare Entschuldigungen und sowas. Immer ein bisschen schade. Also da würde ich mir mehr, also sie in meinen Augen setzen sie sich selber mehr in die Opferrolle. Dieses, ja, ihr habt das alle falsch verstanden.
Ja, genau.
Ne? So, ja, wir werden in die völlig falsche Richtung gestellt. Wo man immer sagen kann, auch bei den Message-Filtern, das ist ja immer so bei Überwachung. Auf der ersten Linie klingt das ja immer sinnvoll, gut und für den richtigen Zweck. Das ist ja immer so. Bei allen Überwachungsinstrumenten denkst du ja am Anfang immer so, aber das ist ja eigentlich gut, ne? Wir wollen ja Terroristen fangen, Kriminelle, Pädophile. Und wer wäre schon dagegen? Ja? Also um Gottes Willen, du wirst keinen gesunden Menschen finden, den du auf der Straße fragst und sagst, sollen wir Pädophilie nicht mehr strafrechtlich verfolgen? Dann würde ja keiner sagen, nö. Das ist ja Quatsch. Natürlich ist das immer, also der Intent dahinter ist immer gut. Aber wir wissen alle, nur weil die Absicht gut ist, ist das Resultat nicht immer gut. Viele schlimme Dinge wurden in guter Absicht begangen. Und das finde ich einfach, muss man halt tierisch aufpassen. Und ich finde, Apple, wenn man das jetzt so sieht, also auch diese Message-Idee, ich finde die ja eigentlich nicht schlecht. Also um Gottes Willen, wenn einer einer Zwölfjährigen oder einem Zwölfjährigen oder unter zwölf Nacktbilder aus den Rippen leiert, um Gottes Willen. Ja, wäre ich froh, wenn das iPhone sagt, hör mal, das geht zu weit und die Eltern benachrichtigt. Die Frage ist halt immer, ab wann ist die Privatsphäre auch von den jungen Leuten insofern beeinträchtigt, dass sie, was weiß ich, Bildungsmaterial damit reinfällt. Vielleicht auch nur, weil du dich informieren möchtest, ne? Also, keine Ahnung, was weiß ich, wenn ich jetzt dran denke, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich mit 12 schon nach nackten Frauen gesucht habe, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung, weiß nicht, wann das angefangen hat.
Gab es auch schon Internet bei dir? Ich müsste jetzt mal gut rechnen.
Oh, das ist eine gute Frage.
Auf jeden Fall könnte knapp.
Das auf jeden Fall nicht, definitiv. das definitiv nicht, aber wie auch immer, ne? Also, Die Privatsphäre gilt ja auch für Minderjährige oder für Kinder. Mhm. Natürlich, um Gottes Willen, will ich da nicht, dass irgendwas passiert und sowas sollten Kinder auch niemals verschicken an Fremde, bla. Brauchen wir alles nicht drüber diskutieren, aber das ist ja eine Diskussion, das ist eine Grundsatzdiskussion im Grunde. Die Frage ist, wie wird man dem Herr, dass dasselbe wie beim Terror, wie bei Gewalt allgemein, die ist schlimm. Aber wir werden sie nie los, garantiert nicht. Es wird immer irgendwelche Verrückten geben. Und das ist schlimm. Und wir sollten auch Lösungen dafür finden, aber die Lösung sollte nicht sein, die generelle Menschheit oder die generelle Bevölkerung oder jugendliche Bevölkerung unter Generalverdacht zu stellen. So, das ist einfach nicht die Lösung. Und was man macht, ist, wenn man alle Bilder von einem scannt oder auch jedes versendete Bild unter 12, ist ja schon das Problem, dass der Algorithmus ja auch auf meinem iPhone ist. Obwohl ich nicht unter 12 bin, aber der Algorithmus ist ja da. Und wenn sich jetzt die Bundesregierung entscheidet und sagt, naja, wir möchten aber jetzt mal wissen, weil wir haben jetzt nicht mehr so eine liberale Regierung, weil ein paar Hornochsen blöd gewählt haben. Und die sagen dann, jetzt gucken wir mal, was schickt der denn? Ne? So, dann ist das Instrument da. Und genau da fängt die Gefahr an. Wer sagt mir, dass nicht die CIA, die NSA mit Gag Order an diese CSAM-Schnittstellen geht und sagt, füg mal die Bilder mit hinzu. Die wollen wir auch ausgefiltert haben. Wer sagt mir das denn? Die dürfen ja nicht drüber sprechen. Darf ja keiner was sagen. Ist ja grundsätzlich verboten. Ich meine, ich halte das grundsätzlich für ein großes Problem, dass sowas in den USA überhaupt erlaubt ist. Das dürfte niemals erlaubt sein in einem demokratischen freien Land, in meinen Augen. Aber das ist auch eine Grundsatzdiskussion. Demokratie bedeutet nun mal auch, dass man, oder Freiheit bedeutet halt auch Risiken. Das ist immer so, ja. in gewisser Hinsicht. Und Freiheit bedeutet halt auch, dass du eben nicht totalitär entscheiden kannst. Das ist auch gut so und das soll ja auch sein. Das ist ja auch die Grundidee davon. Ich möchte doch auch gar nicht, dass irgendein Spinner kommt und seine Ideologien einfach so umsetzt und sagt, ich mag jetzt keine Schwulen mehr oder ich mag jetzt Frauenrechte, finde ich doof. Ja, oder Ausländer sollten nicht so viel Rechte haben. Genau das möchte ich ja nicht. Aber dann muss ich auch damit leben, dass halt keiner um die Ecke kommt, wenn wir jetzt mit irgendeinem, mit irgendeiner gewissen Gruppe, woher auch immer sie kommt, ein Problem haben, der dann einfach generell sagen kann, die sperren wir jetzt alle weg. Das geht halt auch nicht. Ne? Ja. Demokratie wird immer schwächer sein gegenüber einer Diktatur. Das wird grundsätzlich so sein, weil mehrere Meinungen abgefragt werden müssen. Aber ja. Zumindest im direkten Konflikt, ne? Wenn du im direkten Konflikt stehst. Aber sie wird halt auch immer freier sein. Die Frage ist immer, möchte ich in Ländern wie Russland, China wohnen, leben, wo ich mich nicht gedanklich frei entfalten kann? Möchte ich in Ländern wie Afghanistan leben, wo, jetzt ist das vielleicht als Mann nicht so tragisch, ne? Aber nehmen wir jetzt mal dann, also du musst dich ja immer dann in so eine Gruppe oder in Menschen reinversetzen, die da verfolgt werden. Das ist ja in, also für mich.
Du als Frau in Afghanistan leben.
Genau, als Frau in Afghanistan, als Homosexueller, ne? Das ist ja für mich immer so weit weg, weil ich bin in einem liberalen Land groß geworden. Ich bin liberal erzogen worden. In meiner Kindheit gab es da keine Unterschiede. In meiner Kindheit gab es das nicht, dass irgendwer gesagt hätte, meine Mutter hätte nie was dagegen. Ich habe auch mit Barbies gespielt von meinen Schwestern. So, da gab es aber keine Diskussion darüber und sagst, oh Junge, das darfst du nicht machen, das macht man als Junge nicht oder so. Und ich weiß auch bis heute, meine Mutter wird mich immer lieben, auch wenn ich sagen würde, ich mag jetzt keine Frau mehr, ich stehe jetzt auf Männer oder ich weiß nicht was. Aber ich bin so liberal erzogen, dass das für mich so weit weg ist, jemanden deswegen zu ja, hassen, verachten, verfolgen, also was da für Perversitäten halt gibt, dass ich mir das immer total schwer vorstellen kann, dass es das tatsächlich noch auf dieser Welt gibt.
Ja.
Aber es gibt es leider. Und genau denen sollten wir keine Instrumente liefern, solche Menschen auch noch ja, besser zu verfolgen, nenne ich es jetzt mal.
Ja, klar. Und das Problem, um jetzt den Bogen zurück zu den CSM-Themen zu machen, weil da haben wir ja sehr viel jetzt noch durchzugehen. Das Problem ist halt eben, dass dieses kleine Bollwerk, wir machen das halt nicht, was Apple da aufgebaut hat. Das kommt einem so vor, wie als wenn sie irgendwie eine Mauer gebaut hätten mit einem kleinen mit einem kleinen Gittertürchen, wo du einfach drüber hüpfen kannst. Ja, so, also jetzt so, ne, so eine sinnbildlich eine große, hohe Mauer mit Stacheldraht obendrauf und dann so ein kleines Türchen drin, wo du einfach drüber hopsen kannst.
Ja, ich habe so das
gehört. Also so, und vor allen Dingen halt eben, dass die Staaten, so wie China oder Russland zum Beispiel, halt eben einfach legal, weil sie ja sich selber die Gesetze machen, hingehen können und sagen können, ich möchte das jetzt eingebaut haben. Punkt.
Genau, also ich habe auch irgendwie stinkt das für, also auf der einen Seite ist es sehr viel Aufwand gewesen, auf der anderen Seite stinkt das für mich nach Zwang ein bisschen, weil das ist, also wenn Apple jetzt nicht völlig daneben ist, auf einmal, was ihre Privatsphären-Sachen angeht, dann sollte ihnen ganz klar sein, dass das gegen alles widerspricht, was sie selber mal vorgegeben haben.
Ja, also Craig Federighi hat in einem Interview, was ich jetzt gleich ansprechen wollte, mit Joanna Stern gesagt, das wäre freiwillig gewesen, komplett.
Ja, er darf ja auch nichts anderes sagen.
Ja gut, also zumindest die offizielle Redensart ist Freiwilligkeit. So, wenn da jetzt irgendwas Inoffizielles dahinter steckt, dann ist das ja, wenn dann irgendwas mit Geheimdienst und Kram, wo sie jetzt nicht drüber sprechen dürften, ich mich jetzt auch nicht wundern würde in Amerika. Das ist halt eben leider das Problem mit dieser Gag-Order-Geschichte und dem ganzen Zeug. Gut, ich weiß es nicht. Ne? Aber wir sind auf jeden Fall ganz klar und offen hingegangen und haben gesagt, haben wir selbst so entschieden. Er war nur traurig darüber, dass sie das Timing so ungünstig gewählt hätten, im Sinne von alle drei Sachen gleichzeitig released. Da ist er traurig drüber gewesen, aber das war es dann auch. Gut, um das Thema gleich als erstes abzuschließen, da ist auch sonst nicht viel drin gewesen, ist nochmal eine schöne Zusammenfassung gewesen. Ich packe da nochmal einen Link in die Shownotes. Joanna Stern eigentlich auch die richtigen Fragen gestellt da im Gespräch, sehr schön, das ist ja, ich weiß gar nicht, wo arbeitet sie? Müsste ich es auch nochmal nachgucken. Aber ja, ist auf jeden Fall eine der bekannteren amerikanischen Tech-Damen. Ne? Deswegen habe ich sie so im Hinterkopf. Machen wir mal einen Link zu. Aber wie gesagt, quasi nichts Neues da von Craig, außer dass er halt eben dieses schöne Zitat mit dem Apple wurde missverstanden dort losgelassen hat. Ne? Das, was viele dann im Nachhinein gesagt haben.
Genau, also dieses das ist immer das Problem. Also entweder missverstanden oder auch dieses, es klingt auf den ersten Moment immer gut. Wenn du das so hörst, wie gesagt, auch das mit dem Message-Filter, ne? Und dann, ja, wir schicken das ja nur den Eltern. Ja, ja. Aber wer sagt denn, dass du das nicht auch irgendeinem Geheimdienst mitschickst? Wer sagt das denn? Niemand.
Aber auch schon diese Geschichte mit den Eltern haben ja in Amerika sehr viele Leute kritisiert. Es gibt ja sehr konservative Gegenden in Amerika. Und da haben viele Leute gesagt, wenn diese Leute alle die Kinder dazu zwingen, das einzuschalten, das wird großes Zaudern und Wehklagen auslösen, ja, das in den Familien.
Ich halte es einfach unglaublich ungünstig. Ich glaube, nochmal, der Intent wird mit Sicherheit gut sein und wir werden nie erfahren, ob es wirklich freiwillig war. Aber ich halte es für scheißgefährlich. Also ich muss sagen, da sägt Apple an seinem wichtigsten Standbein und das ist die Privacy.
Ja, und das macht mir auch tatsächlich Sorgen. Ne? Also so fanboyig, wie wir hier bei den Apfelnerds natürlich unterwegs sind, aber so kritisch sehe ich das Thema jetzt momentan. Und ganz ehrlich, ich wünsche mir wirklich, dass sie morgen, übermorgen, von mir aus auch erst in ein paar Tagen, dann irgendwie jetzt einen Rückzieher machen und sagen, ui, den Gegenwind haben wir jetzt doch nicht eingeplant gehabt, auch wenn sie mich weiterhin irritieren. Ja, also komisch, dass ein Apple nicht hingeht und sowas vorher durchdiskutiert, ne? Und das besser ja, vorbereitet, veröffentlicht und solche Geschichten und dann auch gleichzeitig diese Dinge, also wie Federici das schon sagte und so. Also das Ganze klingt irgendwie ganz komisch unvorbereitet.
Ja, ich finde auch, das ist sehr, sehr, sehr strange. Vor allem, sie haben es ja auch gar nicht erwähnt gehabt vorher irgendwie so richtig bei iOS 15 und jetzt ist es aber auf einmal da und sie haben es jetzt rausgestellt, ja, sie haben schon Algorithmen getestet in iOS 14.3 und sowas, ne? Wo ich mir immer so denke, ja, also ich finde einfach, das kannst du nicht machen. Also da hängen sie an ihrem wichtigsten Standbein. Und also, dass ich mal auf die Idee komme und ernsthaft drüber nachdenke, zu sagen, ich schalte iCloud ab, die Fotos. Natürlich nicht, weil ich Kinderpornos auf meinem iPhone habe, selbstverständlich nicht. So, aber ja, ich habe da zum Beispiel viele Bilder von meiner Nichte drauf. Was weiß ich, was dieser blöde Algorithmus da mal findet. Na, so, ja, wahrscheinlich nichts, weil das wird ja gehasht mit der Datenbank oder sowas, ne? Aber wir haben ja dann schon die Collision gesehen und ja, die werden dann noch gereviewt. Das ist schon alles ganz nett gemacht. Trotzdem möchte ich das nicht, weil es muss einfach nicht sein. Ich möchte nicht in einen Straftatbestand gestellt werden, den ich nicht tue, also ne, mit dem ich ja nichts zu tun habe. Ich werde ja schon untersucht, ne? Also das ist genauso wie die Vorratsdatenspeicherung oder sowas. Das ist so, oder was die NSA immer so prophylaktisch schon mal abhören. Könnte ja mal was ausfallen. Genau. So.
Das ist dasselbe Thema.
Das ist ja lieb und nett und das klingt auch wieder alles ganz gut, weil wenn, dann können wir das ja zurückverfolgen. Ja, aber zu welch, also die Frage ist immer, Sicherheit ist ja schön und gut, aber zu welchem Preis? Weißt du?
Ja.
Sicherheit kostet immer Komfort, immer irgendwelche, macht immer irgendwelche Einschnitte. Ob ich mit meinem iPhone nicht einen 4-, sondern einen 6-stelligen Code mache oder dann doch einen alphanumerischen, das macht immer mehr Arbeit, ist immer unangenehm, bringt aber irgendwo mehr Sicherheit. Aber es muss sich die Waage halten. Das ist, und Überwachung, wo ja die Daten dann zu wem anders wandern, ist schwierig. Und ich möchte auch nicht, dass Apple meine Bilder reviewt. Warum?
Ja, genau. Also
der, ja, gut, das, irgendeiner muss es machen. Ne? Aber also ja, was ich so ein bisschen schade fand, die einzige Reaktion, die Apple gemacht hat, ein paar Tage später, war, dass sie gesagt haben, ja, sie möchten noch eine Erweiterung machen, dass sie das von zwei verschiedenen Institutionen aus verschiedenen Ländern, diese Datenbank befüllen mit Bildern. Aber das löst natürlich nicht die Problematik, die wir letztes Mal schon besprochen haben, dass du dann auch alle anderen Bilder scannen können. Also die haben nur eine ganz kleine Änderung jetzt gemacht nach dieser Diskussionsrunde. Und es wird ja überall diskutiert, überall. Mittlerweile auch schon Apple intern, was ja eigentlich untypisch ist, dass Apple-Mitarbeiter intern so viel Kritik äußern und ja, da auch intern so viel diskutiert wird. So war es
in der letzten Zeit sehr viel
zu lesen. Also ich bin wirklich mal gespannt, wie Apple jetzt weiter darauf reagiert, aber wir als Consumer müssen uns wirklich die Frage stellen, was machen wir, wenn die das wirklich durchziehen? Und also dann bin ich sehr, sehr traurig, wirklich.
Ja, definitiv. Also vor allem die Rechnung, also die Rechnung ist eigentlich total einfach. Ganz ehrlich, jemand, der sowas Schlimmes tut oder auf seinem Handy hat oder konsumiert, wie auch immer, ja, der macht halt die iCloud aus.
Ach, die machen andere Sachen.
Thema erledigt.
Die finden immer Wege.
Das ist ja genau der Punkt. Das ist total ineffektiv. So, aber wessen Bilder werden dann gescannt? Ne? So, Daniels oder deine, ne? Wo ihr dann Bilder von euren Kindern drauf habt. Ne? So. Und da stehst du dann da. So,
ja, technologisch haben sie es ja gelöst, aber die Technologie, die dahinter steckt, ist halt ein Überwachungswerkzeug.
Genau.
Und deswegen, nein, auf keinen Fall. So dürfen die nicht machen. Und sollten sie auch nicht machen. Also
die einzige Lösung ist, iOS 15 zu boykottieren, wenn es wirklich drin bleibt.
Ja, dann kannst du nur auf 14 stehen bleiben, aber bringt dir das hin? Dann bist du raus. Also dann hast du in 2 Jahren ein altes Handy, keine Sicherheit mehr. Dann bist du
raus, das stimmt.
Das war's. Dann kannst du entweder zu einem anderen Anbieter gehen, aber die sind ja nicht anders. Also
ja, gehst du zur Datenkrake Google rüber?
Ja, die scannen es wenigstens in der Cloud, ne?
Ja, aber
Also du kannst nur die iCloud deaktivieren dann. Geht nicht anders. Den Dienst kannst du vergessen. Das ist natürlich total bitter für Apples Service.
Ja, und ganz bitter für dich, weil das ist ja genau die Convenience, die das System so toll macht.
Der ganze Komfort Apple stirbt damit.
Ja, und auch dieses Privacy-Thema, das, was Apple hochgehalten hat, der wirklich USP von Apple, den lassen die da einfach so fallen. Ja. Und also das ist schon eine gute Einschätzung, dass er, also Sascha hat ja eben gesagt, dass das vielleicht gezwungenermaßen gemacht worden ist oder dann, ich weiß jetzt gerade nicht mehr.
Aber ja,
das könnte echt ein Grund sein, weil also das ist so untypisch von Apple. Also ich kann es gar nicht.
Das ist schon echt fassen. Dumm gemacht auch von ihnen. Auch wie sie es,
genau.
Wie sie es rübergebracht haben, ja. Dargestellt. Das ist unglaublich unprofessionell gemacht einfach.
Mhm. Und am schlimmsten fand ich Craig. Ich fand am schlimmsten Craig. Der hat so getan, als wenn die User doch alle dumm wären. Jetzt haben sie drei Features gleichzeitig rausgebracht und wir sind missverstanden worden. Das heißt, wir verstehen nicht, was die uns sagen wollen. Nein, ja. Nein, wir verstehen genau. Ganz genau, was die da machen.
Ja. Dass die Kommunikation ist noch dazu unglaublich dämlich, auch dass Tim Cook da irgendwie so gar nichts zu sagt bis jetzt. Das ist natürlich auch sehr ungünstig bei so einem extremen Thema, dass der CEO so gar nichts sagt und das wegschweigt. Das klingt echt so nach Motto, ja, jetzt, wie sie ja auch wie es intern auch kommuniziert wird, jetzt warten wir mal ab, bis die Minderheit zu schweigen aufhört und also mit dem Schweigen anfängt, ja, und dann wird da schon der Berg überwunden sein.
Also es kann höchstens strategisch sein, dass er sich als CEO dann jetzt ausdrücklich zurückhält, weil er weiß, dass das kontrovers ist, weil er das jetzt auslaufen lassen möchte, gucken, ob die Welle abebbt, dann können sie es aussitzen und ansonsten kann er als CEO dann immer noch sagen, ich habe ein Machtwort gesprochen, das fliegt jetzt wieder raus. Ne? Vielleicht ist das auch geplant.
Das kann natürlich sein, aber aber ganz ehrlich, sie begraben sich selber. Ja, ist ganz ehrlich meine Meinung.
Vor allen Dingen die Geschichte mit der Privacy, das nimmt ihnen ja jetzt keiner mehr ab. Das ist halt eben einfach vorbei jetzt. Das haben sie selbst gemacht, das Problem.
Ja.
Ja. Das mit also, da hätten sie auch drauf kommen können. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass da keiner drauf gekommen ist. Ja, aus, von den ganzen Marketingleuten.
Nee, also das glaube ich auch nicht. Das war eine unglaublich. Also es ist schlecht rausgebracht, es ist schlecht kommuniziert, da ist einfach alles schlecht an dieser Kampagne. Ne?
Ja,
es ist völlig undurchdacht. Keine Ahnung. Also wenn das nicht gezwungen ist durch irgendeine komische Geschichte, dann waren sie sehr dämlich. Tut mir leid. Dann waren sie wirklich blöd.
Ganz ehrlich, ich wünsche mir schon ein kleines bisschen, dass sie da irgendeinen Zwang haben, der dann nachher rauskommt. Weil so dämlich kann man ja eigentlich gar nicht sein. Das ist ja eben wirklich das Thema. Also alle haben Privacy geschrien und jetzt plötzlich so, nö.
Ja, wir scannen mal auf dem Gerät. Ja, was hilft mir da denn? Ja, euer blöder Algorithmus ist doch da. Wer sagt denn, dass euch nicht demnächst wer anders zwingt? Das war vor allem ihr eigenes Argument.
Ja, und das Schlimme daran ist ja auch, dass das irgendwie so wahnsinnig viele Leute sofort zu verstehen scheinen. Deswegen hat sich das ja auch so aufgebauscht, das Thema. Mhm. Das fängt ja an, um jetzt mal gerade hier in die Liste einzusteigen, so ein bisschen. Wir hatten es eben schon angesprochen hier, Apple intern gab es da irgendwie jetzt hier Berichte drüber, dass es da wohl einen Slack-Channel gibt, wo darüber gesprochen worden ist, wo eine wahnsinnige Aktivität wurde berichtet gewesen ist, aber auch kontrovers wohl diskutiert wird, so mehr oder weniger 50-50 hieß es, die Meinungen aufgeteilt sind. Interessanterweise wurde kolportiert, dass da die Security-Leute sich scheinbar wohl nicht involviert haben in diesen Austausch in dem Slack-Channel. Also genau die Leute, die ja eigentlich da am lautesten sein müssten, was das Security-Thema angeht. Und die scheinen also wohl auch involviert gewesen zu sein. Muss man dann jetzt davon ableiten, dass sie sich da nicht groß involviert haben.
Ja, wahrscheinlich, vielleicht dürfen sie
auch die nicht. Die dürfen das sich nicht aussehen,
nicht. Das genau. Ist das Problem, das kann auch immer so das Thema sein.
Genau, oder?
Da steht dann ein Mann im schwarzen Anzug und sagt, da redet ihr nicht drüber.
Ja, wir sind nie hier gewesen.
Genau, richtig. Das ist ja dann da schnell das Thema. Also, die Kritik kommt ja echt von überall. Ne? Also selbst der Deutsche Journalistenverband hat sich bei der EU oder die EU aufgefordert, gegen diese Maßnahme vorzugehen, weil klar, du kannst auch Journalisten damit überwachen und damit hast du keine freie Presse mehr, was unglaublich gefährlich ist und unglaublich wichtig auch. Dass man die hat und dass das nicht weggeht. Und das geht einfach nicht. Du kannst, wie gesagt, da kommt jetzt sehr viel Kritik und man kann nur hoffen, es wird immer mehr, ne? Selbst der Deutsche Bundestag hat schon, und das heißt ja schon was, wenn der Deutsche Bundestag was digital
überhaupt erstmal, also dass es einen Ausschuss digitale Agenda gibt, musste ich ja erstmal lachen und da dachte so, boah, sind die gut.
Ja. Ja, die sind wahrscheinlich gerade aufgewacht und gesagt, oh, das ist ein Thema für uns, schau da an. Mhm,
ja,
genau. Sehr cool, also wie gesagt, selbst der Deutsche Bundestag hat sich direkt mit einem Brief an Tim Cook gewandt. Das bin ich auch mal gespannt, ob er darauf antwortet, wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber haben sich dann auf jeden Fall besorgt natürlich über die Sache geäußert und zu Recht, weil es ist besorgniserregend und zwar extrem.
Ne? Ja.
Also man denkt ja immer so, ja, wir leben ja in einem freien Land und demokratisch und das ist ja auch so und Gott sei Dank ist das so und das soll auch bitte so bleiben. Aber du musst ja nicht die Steine dafür legen, wenn doch mal wer anderes da ist. Also ich sag mal so, wenn du den Überwachungsapparat jetzt schon schaffst und dann kommt doch mal der Falsche dahin oder die Falsche, dann ist ja alles da. Das muss man ja nicht machen. Das ist doof.
Also man muss das wirklich mal so ein bisschen sacken lassen. Gut, das ist jetzt aus Deutschland gekommen, aber das hätte ja auch von jedem anderen Land kommen können. Man muss das mal verinnerlichen, dass eine amtierende Regierung, ne, das Parlament ist ja Teil der, also nee, Moment, der, wie sagt man da nochmal, das Parlament ist ja doch eigentlich Teil der Regierung, ne? Also das so. Parlament entscheidet ja letzten Endes, ne? Genau, ja, ich bin halt eben nicht so in den politischen Themen drin, aber also so ein aktiver Regierungskörper sagt dann zu Apple, lass mal den Überwachungsscheiß. Ne? Also das ist gerade so die Gegend, aus der ich das gar nicht erwartet hätte. Ja? Also so ja. CDU-CSU-typische Reaktion wäre ja gewesen, wir sind, haben ja bald Wahl, das darf ich mal so sagen, die typische Reaktion von CDU-CSU wäre ja gewesen, ja, wollen wir haben. Ne? Nehmen wir.
Überwachung, so. Das klingt erstmal gut. Mhm. Ja, Daten genau. Nehmen wir erstmal, ob man dahinter mit anfangen kann. Wir sind zwar zu blöd, die zu sortieren, aber ist egal, erstmal nehmen wir die. Und hinter sind so abhanden gekommen, weil weil
per Fax schicken. Ach genau. Nee, Moment, das ist verboten worden.
Genau. Und Opa Seehofer hat das Passwort eingegeben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, huch. Jetzt ist alles weg. Das ist aber blöd. Ja. Nee, also genau. Ich hätte es auch als allerletztes vom Deutschen Bundestag erwartet. Aber ich möchte noch mal ganz klar sagen, keiner ist hier in irgendeiner Art und Weise für Kindesmissbrauch, aber die Lösung ist nicht, alle unter Generalverdacht zu nehmen, weil das ist dasselbe, wie gesagt, bei der Idee, wir müssen die Messenger aufmachen, damit wir Kriminelle oder Terroristen verfolgen können. Die Leute, die schon kriminell sind, die lassen sich nicht davon aufhalten, dass du sagst, es ist jetzt illegal, verschlüsselte Messenger zu nutzen. Das ist völliger Blödsinn. Das ist ein Irrglaube. Du wirst Kleinkriminelle vielleicht finden. Aber du wirst niemals wen finden, der ernsthaft
Wie blöd muss man denn sein? Also, sorry, das kann man an der Stelle doch wirklich mal so sagen. Wir sprechen ja jetzt hier nicht von Politikern und Leuten, die keine Ahnung haben. Wir sprechen von Leuten, mittlerweile ja ein Großteil der Bevölkerung, die doch schon ein bisschen was affin von bezüglich digitaler Themen sind und dann auch regelmäßig Apps verwenden und Messenger verwenden und auch so ein bisschen was halt eben immer schon mal was gehört haben über was Facebook macht und was Verschlüsselung ist und bla bla bla. So. Und dann, wenn ihr jetzt solche Leute, wenn die jetzt einen Intent haben, ne, die wollen sich böse benehmen, dann sind die doch die Letzten, die nicht einfach mal googeln, ob es da nicht irgendwie Lösungen für gibt. Ne? So, und dann hast du das doch gleich. So, schalt das aus. Achso, okay. Ausgemacht. iCloud brauche ich nicht. So, kann ich loslegen. Ne? Hypothetisch natürlich, aber ne, ihr versteht, worauf es hinaus geht. Ne? So, also die Leute, die werden das immer tun, solange man nicht die Dinge komplett zumacht, so wie das der Trend ja in China ist. Das, ich lache da jetzt, aber das ist natürlich auch so eine erschreckende Geschichte bei denen. Vollständige Unterdrückung. Das kannst du natürlich machen, aber wenn du das nicht machen kannst, dann kannst du sowas nicht verhindern.
So. Nee, also genau, man sollte auch nicht immer die Karten draufsetzen, wie die Regierung jetzt ist, sondern man muss immer darüber nachdenken, was man da baut, was man für ein Potenzial schafft an Überwachung. Digitale Überwachung wissen wir alle durch den NSA-Skandal, wie schlimm das ist, was man heutzutage alles sammeln kann Und wem das alles so abstrakt ist, weil auch die NSA sammelt ja nur großteils Metadaten und nicht die Daten. Für die Leute, die überhaupt nicht wissen, was Metadaten eigentlich bringen, können gerne mal von Daniel Kriesel das Spiegelmining angucken auf YouTube. Hm. Der zeigt nämlich super, was nur die Daten der Daten schon verraten. Ja, und wenn man das so sieht, ist das schon brutal erschreckend.
Ja, und natürlich Ed Snowdens Buch lesen oder hören. Hören kann ich auch sehr empfehlen. Er liest das ja selber. Das erklärt er nämlich, ne? Also was man damit alles Schönes machen kann.
Genau.
Wie man die potenzielle neue Freundin ausstalken kann und solche Geschichten erzählt er da alles schön. Was die NSA-Leute natürlich auch alle gemacht haben. Ja, klar. Ne? So, und das ist halt eben die Sauerei.
Nochmal ganz kurz zu China. Nicht nur, dass die alles zugemacht haben, die haben ja auch ihre eigenen Apps da reingesetzt. Das heißt, da ist Vollüberwachung. Da ist das Thema schon durch.
Ja,
genau. Ja, genau. Das ist, und sowas willst du ja nicht haben.
Also, die haben alles, die haben Facebook, die haben alles nachgebaut. Alles staatlich überwacht, komplett überwacht. Aber dafür kommst du halt nicht auf Facebook drauf. Das ist alles zu. Alles, was westlich ist, ist zu. Und alles andere wie Instagram und hast du nicht gesehen, haben die alles selber gebaut und wird von allen benutzt. Und das ist volle Überwachung.
Ja, richtig. Ja, das ist genau die Situation, die hier so 1981 oder sowas beschreiben. Ne? Ja. Totalitärer Überwachungsstaat, das ist genau das, was China umgesetzt hat quasi. Ne? Das fängt ja schon bei Rot über die Ampel gehen an. Ne? Habt ihr mal diese Public Shaming Dinger da gesehen, dass die da direkt auf den Monitoren angezeigt werden.
Ja, vor allem wirst du ja auch für Sachen belangt, die irgendwie ein Familienmitglied macht oder so. Wenn irgendwie ein Familienmitglied gegen die Regierung ist, dann kriegst du auch Minuspunkte und so ein Scheiß. Also ganz, ganz schrecklich.
Ja, das löst Druck aus.
Ne? Ja, genau, klar.
Druck auf die Familie.
Das löst Druck aus, dass es nicht nur dich betrifft. Das ist ja auch die Idee dahinter. Aber sind wir mal ganz ehrlich, so schlimm ich auch finde, dass Parteien wie die AfD bei uns zu wählen sind, möchte ich trotzdem nicht, dass wir ein Land kriegen, wo wir generell irgendwelche Leute ausschließen von Wahlen oder anhand von Punkten dazu berechtigen oder anhand von Hautfarbe, Religion oder sonstigen Entscheidungen davon ausschließen, dass das möchte ich ja trotzdem nicht, auch wenn ich gewisse Wahlen nicht verstehen kann oder Wahlentscheidungen, das mag ja alles sein. Aber das ist ja die Idee von Demokratie. In der Demokratie muss man nicht alles verstehen, man muss das auch nicht alles gut finden, sondern man muss es tolerieren. Man muss sich gegenseitig tolerieren und das ist wichtig. Das können zwar manche Parteien nicht und fordern aber dasselbe Recht ein. Das ist nun mal so, aber trotzdem möchte ich nicht, dass wir in einen generellen Verbots- oder Überwachungsstaat fallen. Das ist auch nicht die Lösung. Das ist nämlich genau das Problem. Man muss sich ja weiterentwickeln. Und wir müssen, unsere Demokratie ist ja jetzt auch nicht schon 2000 Jahre alt, das vergessen wir immer wieder gerne, wie jung unsere Demokratie eigentlich noch ist. Und ja, es gibt Schwierigkeiten. Und ja, es ist auch manchmal blöd. Und auch ich reg mich auf über die Regierung manchmal und was sie manchmal für blöden Kram machen.
Einmal.
Alles keine Frage. Das ist auch vollkommen normal. Aber genauso wie ich mich mal über meine Familie aufrege oder über Freunde, weil sie irgendeinen Blödsinn machen oder sonst irgendwas. Aber deswegen sagst du denen ja auch nicht allen direkt goodbye und sagst, hier, mach Idiot, das mit uns, das ist nichts mehr. Also so funktioniert das ja nicht. Also wir leben ja und wir müssen miteinander auskommen und das ist immer nur, wenn man andere Meinungen toleriert. Man muss sie nicht gut finden. Ja, ich verstehe auch nicht, warum einer noch in der katholischen Kirche ist, aber das muss ich auch nicht. Aber ich finde es auch nicht schlimm. Das ist ja nicht mein Thema. Das ist nicht mein Problem. Ich kann auch mit den Leuten reden. Ich kann auch mit zu einem Gottesdienst gehen. Ich zerfall da nicht zu Staub, Gott sei Dank. Aber wobei ich das in den letzten Jahren nicht mehr ausprobiert habe. Aber müsste man noch mal prüfen. Aber ich verurteile auch niemanden dafür. Das ist eben seine Sache. So, genauso wie jemand akzeptieren muss, dass ich sage, mir gibt das nichts und ich möchte das auch nicht. Aber das ist genau der Punkt. Man muss es halt tolerieren. Also außer Android-Nutzer, das ist vielleicht noch mal ein anderes Thema. Aber Nein, Quatsch. Der Scherz musste jetzt sein.
Der muss
aber
sein.
Nein, also genau. Aber wir sind Gott sei Dank in einem toleranten Land und das möchte ich auch weiterhin haben. Und ich möchte keinem das Werkzeug parat legen. Und das sollte Apple auch nicht tun. Das ist genau der Punkt. Und um zum ganzen Thema wieder zurückzukommen aus der Politik, wir sind ja kein Politik-Podcast, sonst müssen wir mal irgendwelche Politiker einladen, aber weiß nicht, ob das mein Gesprächspart wäre. Je nachdem, kommen wir eigentlich mal eher zu einem, ja gut, das darf Daniel vorlesen, was das für ein Reddit-User ist.
Ich hab's geahnt.
Ja. Jetzt kann ich den Ball mal zurückspielen.
Du weißt nicht, was ich noch geplant habe. ja gut, also nächster Punkt beim CeSAM-Thema ist gewesen, dass auf Reddit irgendwie ein Thread entstanden ist, wo Sicherheitsforscher berichteten, und das kam von Reddit-User Ashu Harriet Ikwa, das kann man sowieso immer nur falsch aussprechen, und der hatte berichtet, dass Sicherheitsforscher Apples Neurohash-Implementierung, das ist quasi das, was sie da zum Scannen von den Bildern beim Upload in die iCloud-Fotobibliothek benutzen. Also diese Hashing-Geschichte, die Bilderdatenbank von der Organisation verwendet und so weiter. Das hatten wir ja letztes Mal dargelegt. Und sie haben also da quasi die Implementierung gefunden. Das ist da in einer Bibliothek namens MobileNet V3 drin. Haben sie also scheinbar schon noch ein bisschen was länger dran gearbeitet. Würde ich mal aufgrund der V3 vermuten. Aber das ließ sich ja sowieso annehmen, weil das hat ja relativ ausgefuchst Stand. Ne? Sie haben das da gefunden, haben sich das angeschaut, reverse-engineert und haben sogar eine eigene Version in Python gebaut. Und das bedeutet also, sie haben sich wohl scheinbar schon relativ ausgiebig damit beschäftigt. Das Ganze haben sie übrigens in iOS 14.3 gefunden. Das, was Sascha eben schon angesprochen hatte. Da muss das dann wohl schon zumindest eingebaut gewesen sein. Ob es jetzt aktiv benutzt wurde für irgendwas oder testweise eingeschaltet werden konnte oder so, wurde jetzt nicht weiter besprochen. Aber da ist halt eben das jetzt entdeckt worden. So, das Ganze, wenn man sich das anschaut, sieht man, dass das zumindest in Teilen den dokumentierten Dingen entspricht, die Apple auf der Webseite stehen hat, aber nicht ganz. Ja, um da einmal gerade kurz durchzugehen hier, dieser Algorithmus, den sie da getestet haben oder reverse-engineert haben, der ist Compression- und Vergrößerungsresilient. Also das ist quasi, dass man ein Bild komprimieren kann, zum Beispiel mit einer schlechten Kompressionsrate oder zum Beispiel auch in der Größe verändern kann. Das ist dieses Resize Resilient. Und das heißt also, der Algorithmus beziehungsweise über den Hash erkennt der Algorithmus dann das Bild immer noch, ne, wenn es entsprechend verfremdet ist. Und das ist wohl implementiert. Was dieser Algorithmus allerdings scheinbar nicht kann, das ist Cropping, also Beschneiden und Rotation. So, das hat Apple aber dokumentiert als möglich. Deswegen muss man gleich die Annahme hinterherwerfen, dass diese Version, die sie da jetzt in iOS 14.3 gefunden haben, wohl nicht die aktuellste Version ist, sondern nur eine Version irgendwo mit einem gewissen Entwicklungsstand. Deswegen muss man das ein kleines bisschen was mit Vorsicht genießen, was jetzt kommt. Aber natürlich ist das dennoch interessant, denn mal angenommen, der Algorithmus hat sich jetzt nicht im Wesentlichen geändert, dann kann man das wahrscheinlich immer noch so anwenden. Und zwar ging es dann gleich weiter. Ein anderer Nutzer, DXOIGMN, das kann man, glaube ich, gar nicht lesen. Reddit und Usernamen sind immer lustig. Der hat dann gezeigt, dass man dieses System nämlich manipulieren kann. Und diese Art von Manipulation, das ist auch eins dieser Probleme, die man sich damit jetzt einfängt, wenn man so ein System auf die Nutzer loslässt. Denn er hat hier gezeigt, wie man ein Foto generieren kann, welches denselben Hash hat wie ein bekannter Hash, der in der Datenbank drin steckt. Also man nimmt sich einen Hash aus der Datenbank, einen bekannten Hash, und generiert dann ein Bild, welches genau denselben Hash hat. Das nennt man eigentlich eine Hash-Kollision. Das versucht ein Algorithmus zu vermeiden, aber typischerweise sind diese Hashing-Algorithmen auch nicht hundertprozentig kollisionsfrei und das haben sie jetzt hier ausgenutzt.
Ja klar, bei den Hashing-Algorithmen ist immer das Riesenproblem, sie haben eine gewisse Länge an Hash, ne? Für die Leute, die es halbwegs kennen. Ja, irgendwann gab es ja mal MD5, da hat man ja mal 100 Jahre Passwörter mit verschlüsselt. Ich kenne zwar noch Datenbanken, die das heute machen, aber die nenne ich jetzt mit Absicht nicht. Der kollidierte sehr, sehr schnell, weil er auch sehr, sehr kurz ist. Also es gibt ja einfach sehr, sehr wenig Möglichkeiten. Dann gibt es ja den SA1, SA256, 512, bla, bla, bla. Problem ist immer, die Berechnung dauert auch natürlich dementsprechend immer länger. Und um so einen Hash zu erzeugen, das Ganze macht natürlich Apple großteils in Hardware. Damit geht es schon wieder schneller. Aber nichts ist fehlerfrei, das wissen wir selber. Und
kollisionsfrei vor allen Dingen.
Ja, genau. Also kollisionsfrei meine ich damit. Richtig. Und genau da ist das Problem. Und wenn man jetzt anfängt, Bilder herzustellen oder wenn man Bilder herstellen kann, die denselben Hash haben, dann kann ich auch ein Overfloating machen von diesen Anfragen. Das heißt, ich kann künstlich quasi das System überlasten, genau, wenn ich das möchte.
Also triggern. Ne?
Genau.
Also Craig hat ja gesagt, das sind 30. Das habe ich eben ganz vergessen. Das war noch ein Titbit, was Craig gesagt hatte, was mich sehr interessiert hatte. Und wenn diese 30-Bilder-Grenze überschritten wird, dann geht das Zeug halt eben an Apple. So, und jetzt kann man sich vorstellen, man kann Leute framen damit, dass man ihnen harmlose Bilder in die iPhoto-Bibliothek einschleust. Zum Beispiel, indem man sie ihnen bei WhatsApp schickt und WhatsApp ja immer noch standardmäßig jedes Bild in die iCloud-Fotobibliothek speichert. Das muss man sich mal verinnerlichen. Und dann kannst du das quasi dann so vorbereiten, dass der Algorithmus da denselben Hash generiert und das triggert und dann damit dann da diese Bilder reportet. Gut, da kann man natürlich jetzt nur sehr eingeschränkt, würde man jetzt schnell behaupten, irgendwie was mitmachen. Ja, Apple sieht die dann, ja, evaluiert die Bilder, sagt, hey, das ist keine Kinderpornografie und lässt es wieder gut sein. Aber das Ganze ließe sich natürlich, man bedenke jetzt hier solche Themen wie Geheimdienste und sowas, ließe sich zum Datentransport zum Beispiel verwenden. Ja, das heißt also, ich kann in diese Bilder, die ich generiere, wo ich dann diese Hashes dann letzten Endes mit kompatibel mache, könnte ich zum Beispiel auch Daten integrieren, zum Beispiel irgendwie Texte, die ich übermitteln möchte oder sowas. Ja? So, dann triggere ich den Threshold, schaue natürlich, dass die Texte, die ich übermitteln möchte, in diesen Ableitungen, in dem Voucher wieder erkennbar drin sind. Das muss man dann entsprechend groß schreiben oder was auch immer man machen möchte. Ne? Aber man hat ja sowieso 30 Bilder, dann ist das auch nicht weiter schlimm. Und dann hat man plötzlich einen Kommunikationsweg hin zu dieser Review-Abteilung von Apple, wo man das natürlich dann abfangen könnte.
Ne? Ja.
So. Ist natürlich alles nur Hypotheticals, klar. Apple sagt immer, machen wir nicht. Aber das ist jetzt wieder so eine Geschichte. Dann stehen die da mit der Gag-Order daneben und holen sich das raus. Ne? So, wunderbar. Können sie quasi einen forcierten Kommunikationskanal oder sowas machen. Wohlgemerkt, das ist jetzt einfach nur so eine Sache, die mir eingefallen ist. Das wurde so gar nicht konkret dargelegt, ne? Aber nur so als ein Beispiel. Ne? Geschweige denn das, ne, wo ich gerade das schon sagte, ja, allein schon WhatsApp-Gruppen oder sowas, ja. Stell dir vor, WhatsApp ballert dir da irgendwie 30 Kinderpornografie-Bilder rein, die irgendjemand gefaked in irgendeine Gruppe postet. Spam, ja, oder sowas. Muss man mal drüber nachdenken, dass man sich quasi schon vor Gericht eigentlich schon dem erwehren muss, wenn da jemand sich irgendwie einen Scheiß Scherz erlauben möchte oder sowas, ne? Oder
ja, was auch. Also es ist immer leider noch eine Lösung, die einfach nicht geht, die zu viel Problematik mitbringt und genau einfach die Leute nicht treffen wird, die es treffen sollte. Ne? Genau das ist ja das Problem. Ich glaube, es ist wie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Du wirst einfach nicht die richtigen treffen. Da müssen wir mal ganz ehrlich sein. Das wird nicht funktionieren. Das ist genau dasselbe wie bei Messenger-Verschlüsselungen aufheben, wie ich schon gesagt habe. Es ist unglaublich traurig, einfach nur, was Apple da gerade macht.
Ja, richtig. Ja, bleibt bei dem, was wir eben schon gesagt haben. Eine Sache noch, die gerade eben ganz neu reingekommen ist, und zwar auch noch mal ein Brief an Tim Cook. In diesem Fall haben sich 90 Organisationen weltweit zusammengeschlossen, die irgendetwas mit Privacy oder irgendwelchen Themen in diese Richtung zu tun haben. Und 90 Organisationen weltweit, die dann gemeinsam Apple dazu jetzt auffordern, hier eine Kehrtwende, eine ideologische, nehme ich an, meinen sie, zu vollziehen und dann die Einführung dieser Kinderschutzfunktionen dann letzten Endes doch nicht zu machen. Und betonen da auch nochmal hier Fundament für Überwachung und Zensur. Also genau dasselbe Thema. Alle Leute gehen da jetzt drauf ein, außer Apple selbst. Ne? Dass es halt eben einfach die Tür aufmacht und dass es Probleme macht. Um gerade mal zu erwähnen, wer hier so dabei ist. Also da ist von der Electronic Frontier Foundation natürlich, die das bestimmt auch sehr federführend treibt. Die ist ja auch sehr laut gewesen in diesem Fall. Die übertreibt es immer etwas. Die ist immer ein bisschen extremer, als meine persönliche Meinung ist. Aber ja, ne, die soll ja auch ihre Position haben. Das ist ja gut, dass sie da so sich positionieren. Und ansonsten sind da auch noch dabei hier zum Beispiel die American Civil Liberties Union und was haben wir hier noch? Access Now ist wohl irgendwas relativ Bekanntes, triggert bei mir allerdings nichts.
Ne, sagt mir auch nichts.
Gehört habe ich schon mal, aber kann es jetzt auch gerade nicht zuordnen.
Ja, genau. Also hier stand nicht dabei, was die machen. Ne? Das war immer nur irgendwie so verschiedene Namen aufgeführt. Privacy International steht hier noch und das Tor-Projekt wurde noch explizit erwähnt. Die kennt
natürlich.
Ja, genau. Ne? Da hat es geklickt. Dann habe ich mal geguckt, wo auch Deutsche mit dabei sind. Da sind tatsächlich auch zwei Deutsche drin gewesen. Das eine ist irgendwie CILIP, C-I-L-I-P, Bürgerrechte und Polizei. Nie gehört. Und dann Interpair Project. Habe ich auch noch nie gehört. Nee. Aber ja, gut. Organisationen sind Organisationen. Und
generell ist es ja auch, gut, gut um jeden, der dagegen Nein sagt und der da sagt, das ist so nicht richtig. Ne? Also egal, wer es ist, aber bei sowas sollte man vorsichtig sein. Wenn so ein bisschen die letzte Bastion der Privacy anfängt zu fallen, sollte man langsam, da muss ich schon zugeben, da wird mir schon ein bisschen Angst und Bange. Also das
richtig.
Muss ich ganz ehrlich sagen. Also da muss ich auch ganz klar sagen, das wäre auch ein Punkt, wo ich mir keine Apple-Kamera mehr irgendwo hinstellen würde.
Ja, das ist genau der Punkt. Ne? Also fällt jetzt die gesamte Glaubwürdigkeit von Apple ineinander zusammen? Momentan habe ich das Problem, ja. Also ich sehe mich da.
Die Glaubwürdigkeit ist für mich ganz klar im Moment dahin. Wenn sie das durchziehen, war es das. Ja. Dann ist für mich Apple und Privacy-Thema gestorben. Da haben sie mit Privacy nichts mehr Mut, weil, guck mal, die haben, jetzt mal ganz ehrlich, die haben mit 14.3 das schon gemacht, ohne irgendwem was zu sagen.
Ja, jetzt wissen wir nicht, ob das aktiviert war oder ob das einfach nur drin lag.
Das reicht, wenn es drin ist. Also es ist ja eine Funktion, die drin liegt, die nicht drin zu sein hat.
Ja.
So, das ist ja schon so ein Punkt. So, weiß ich, was sie sonst noch so aus Versehen für irgendwelche Geheimdienste einbauen? Nein.
So. Ja, das weiß er natürlich nie. Aber
aber wenn sowas halt einmal angestoßen ist, der Stein, dann hast du ja den Salat. Ja, genau das ist das Traurige. Also Apple verliert da in meinen Augen echt ziemlich seine Glaubwürdigkeit. Und das tut mir deswegen so weh, weil ich ihre Produkte natürlich sehr mag und weil ich sie gern zu Hause habe, aber ich sie leider jetzt immer ein bisschen ungerner dann vielleicht zu Hause haben werde.
Ja, ne? Deswegen wünsche ich mir sehr, dass sie da zurückrudern, weil ich sehe mich schon hier Linux installieren, ganz im Ernst. Also das wäre halt eben dann eine sehr traurige Konsequenz, aber das es würde mir auch sehr das Herz brechen, aber das ist genau der Punkt. Ne? Das, was wir eben schon gesagt haben. Also nach dieser ganzen Privacy-Geschichte, ja, wenn das ohne diese Privacy-Geschichte jetzt aufgeschlagen wäre, ne? Also ohne dass Apple das vorher immer so laut gesagt und forciert hätte, dass das so wichtig ist, dann hätte ich das vielleicht, so als, ja, haben sie eine blöde Idee gehabt.
Dann wäre das auch nicht
okay
so schlimm.
Gewesen.
Ne? Genau, dann wäre das ja auch nicht so schlimm. Das ist ja wie wenn, keine Ahnung, du hast ja eine gewisse Vorbildfunktion, sag ich jetzt mal. Ne? Das ist wie, wenn ein ganz normaler Politiker zu schnell fährt, ist das das eine. Wenn es der Verkehrsminister tut, das hat eine ganz andere Geschichte. Warum? Ja, weil er eigentlich das repräsentiert, gegen das er gerade verstoßen hat, so ungefähr. Ne? So. Ja. Und genau das ist halt auch der Punkt, wenn ich mir Privacy auf die Fahne schreibe, wenn ich sage, wie wichtig das ist und wir sind die Besten und die Tollsten, und dann komme ich mit so einem Murks um die Ecke und habe dann noch so eine scheiß Argumentation, dann ist das halt einfach nur peinlich und nichts anderes. Das ist einfach nur unglaublich peinlich und scheiß doof. Also viel mehr an ihren eigenen Stuhl können sie nicht sägen.
Ja, wo wir gerade davon sprechen, gerade noch mal kurz auf die Geschichte mit dem mit den 90 Organisationen zurück. Da ist nämlich die Presseerklärung, die sie da veröffentlicht haben, ist über Reuters gelaufen und Reuters hat das auch sehr schön berichtet, auch nochmal sehr einen gut geschriebenen eigenen Artikel noch dran gehängt und hat dann auch Apple um Stellungnahme gebeten, so wie das ordentliche Nachrichtenorganisation auch macht. Und das ist dann auch so das Sinnbild dessen jetzt mal wieder, wie Apple sich eben gerade momentan am Benehmen ist, denn sie haben Reuters nicht weiter dazu einen Kommentar gegeben und haben einfach nur auf die bereits veröffentlichte Dokumentation verwiesen.
So. Ich glaube, es zeigt auch irgendwo das Dilemma, was Apple vielleicht, also entweder wirklich nicht gesehen hat, weil sie scheiß blöd waren, ja. Oder was sie jetzt gerade rennen und versuchen irgendwie nicht ganz ausarten zu lassen. Ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch, das kann man ja immer nicht entscheiden, weil man die Internas nicht kennt. Vielleicht war es auch ein guter Clou, das so anzukündigen und das auch so doof anzukündigen, weil es vielleicht irgendeine Gag-Order war und man jetzt irgendwie vorschieben kann, wir ziehen ja wirtschaftlichen Schaden in Milliardenhöhe davon und sie es dann vielleicht doch nicht machen müssen oder ähnliches. Also wenn man, nehmen wir mal die Perspektive, ne, dann wäre es ja wiederum klug, sich so blöd anzustellen, damit sich alle aufregen und man öffentlichen Druck im Hintergrund hat, ohne dass man was sagen darf selber, ne, so nach Motto, wir wollen eigentlich gar nicht. Nur als Idee, könnte ja auch eine Perspektive sein, weil so selten dämlich hat sich Apple eigentlich irgendwie auch noch nie angestellt fast. Das ist halt so ein Punkt, wo ich Steve vermisse. Ich glaube, Steve hätte das einfach ausgesprochen. Steve wäre einfach so geil gewesen, hätte gesagt, da wurden wir halt zu gezwungen. So, und dann wäre die Sache bei dem erledigt gewesen. Der war ja so ein Typ. Und Tim ist dafür viel zu diplomatisch, ne? Das, ohne das jetzt in irgendeiner Art und Weise werten oder böse zu meinen, aber Steve war ja auch so ein richtiger hau drauf Typ, ne? So, und dem hat ja auch keiner was gesagt. Der hätte ja auch gerne erlebt, wie so ein Geheimdiensttyp da sitzt, vor Steve. Das wäre auch interessant geworden, auf jeden Fall.
Boah, der wäre im Dreieck getitscht.
Das glaube ich auch. Und aber vielleicht ist das auch der Grund, dass Apple öffentlichen Druck erzeugen möchte, um da vielleicht intervenieren zu können. Wer weiß, keine Ahnung. Könnte ja auch ein Punkt sein. Ansonsten, wie gesagt, sind sie einfach nur selten dämlich. Und kommunizieren ist noch unglaublich viel schlechter. Ne? So. Das Problem ist, ich kann mir das nicht vorstellen, weil hat man echt mal erlebt, dass Apple etwas so scheißenblöd gemacht hat und kommuniziert hat, doch noch nie, oder? Also so blöd waren die doch noch nie. Also selbst bei der AirPower, da haben sie ja wenigstens die Fresse gehalten. Da haben sie wenigstens gar nichts gesagt.
Ach, das ist doch ein Problemchenchenchen. Das ist doch nur ein Lacher gewesen im Vergleich dazu.
Genau, das ist ja, oder als die Empfangsprobleme beim iPhone waren, weißt du, da haben sie wenigstens, hat Steve gesagt, krieg ich einen Bumper umsonst hier, ihr haltet das alle falsch. So. Punkt, Thema erledigt. Waren auch alle glücklich, Punkt, wunderbar.
Genau.
So. Aber so selten dämlich haben die sich ja noch nie angestellt. Das ist einfach nur unglaublich blöd.
Das ist das Erschreckende, weil ich glaube, also welche Firma, also jetzt mal ganz davon abgesehen, dass das Apple ist, welche Firma würde sich so blöd in der Außenkommunikation bei so einem sensiblen Thema benehmen?
Und also ich verstehe das auch nicht. Also
und das dann Privacy Apple, ne? Also das ist das, was mich dann immer noch besonders bestürzt.
Ich verstehe, das ist so, als wenn Mercedes sagen würde, so, nee, an Airbags glauben wir nicht mehr. Die bauen wir ab jetzt nicht mehr ein.
Ja,
und alle sagen immer sehr verrückt. Ihr habt das doch selbst erfunden und erforscht. Das heißt, ihr seid doch alle blöd, ihr habt dann alle falsch verstanden oder so. Fahrt einfach nicht vor die Ecke, so ungefähr. Genauso schlecht ist das ja kommuniziert, wo ich mir einfach nur so denke, was macht ihr denn da? Ja, so, du kannst doch nicht als Craig da hinsetzen und sagen, ihr seid einfach nur alle blöd. Ich hab das alle nicht richtig verstanden. Das kannst du nicht machen. Das geht einfach nicht.
Die nächsten Wochen werden spannend.
Ja, definitiv. Ja.
Aber apropos spannend, lustigerweise passieren gerade noch Dinge parallel.
Ja.
wie das immer so der Fall ist. Eine Sache, die mich jetzt ziemlich aus den Socken gehauen hat, das ist, dass die US-Regierung gerade bei den App-Stores am Knuspern ist. Und ich weiß nicht, wie das jetzt so schnell da hingekommen ist und wie das überhaupt passieren konnte, aber es ist gerade in das House of Representatives, das ist der untere von den zwei Versammlungen von denen, ne? Ist jetzt gerade eine Gesetzesvorlage eingebracht worden, die schon fertig ist, und zwar von beiden Parteien, ja, also scheinbar unisono ausgehandelt. Das heißt, die scheinen sich da sogar relativ einig zu sein. Also wenn ich ein bisschen was die amerikanische Politik kenne, dann, wenn das gemeinsam eingebracht wird, dann ist das so gut wie durch. Ja. Also bei dem Zwei-Parteien-System, wenn da was gemeinsam eingebracht wird, das kann eigentlich nur durchgehen. Also das wird auf jeden Fall sehr spannend. Und ja, worum geht es? Es sind quasi zwei Gesetze, wo es darum geht, den Zwang von Zahlungssystemen und Distributionsmethoden in App-Stores zu verbieten. So, das heißt, sie wollen tatsächlich beides verbieten. Also ne, einmal die Bezahlsysteme die Hand drauf zu halten, so wie Apple das ja macht, und auch bei dem Distributionssystem die Hand drauf zu halten, wie Apple das ja macht.
Ne? Ja, und das schon so das zweite Standbein.
Ja, genau. Das wäre jetzt für meine Interpretation der Mega-GAU für, also jetzt vielleicht gar nicht mal so wahnsinnig schlimm, aber für Apple der Mega-GAU für die Kommunikation und den Intent, beziehungsweise das, was sie sich da wahrscheinlich erwartet haben, wie das passiert. Ne? Wir hatten ja über Epic versus Apple schon ausgiebig gesprochen und so halt eben dann mit dem Fazit, irgendwas wird passieren müssen. Ne? Also so waren wir ja quasi stehen geblieben. Aber dass das jetzt das Outcome ist, dass sie ihnen beides verbieten, ne? Beziehungsweise dass sie beides aufmachen müssen, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das hat mich ganz schön aus den Socken gehauen eben.
Ja, das ist auf jeden Fall total krass. Also wenn sie ihnen wirklich beide Standbeine wegnehmen, dann, also vor allem mit dieser bescheuerten Ankündigung,
ja.
sehe ich da schon Apple irgendwie in Konkurs so ungefähr.
Ach, so schlimm wird es nicht
sein. Nein, so schlimm nicht.
So ein paar iPhones verkaufen sie ja noch, ne?
Aber es ist schon, also das ist schon echt bitter, ne? Also da geht ihnen echt viele schwimmen.
Ja, also ehrlich gesagt, ich mache mir jetzt um den Umsatz im App Store weniger Sorgen. Sie werden halt eben dann hingehen und das von den Entwicklern wieder reinholen. Ne? Das haben sie ja vorher auch schon gesagt. Die müssen da kapitalistisch denken an der Stelle und werden halt eben dann die Developer-Programme wieder preislich hochschrauben, was auch ein Balanceakt werden wird, beziehungsweise Schreien und Wehklagen natürlich wieder auslösen wird.
Ja. Ne? Dann wird es lustig, wenn das alles jetzt wieder schweineteuer wird.
Ja, richtig. Ja. Aber ja gut, müssen wir mal abwarten. So wie ich Politik kenne, ist sowas natürlich jetzt auch noch nicht Gesetz, wo es eingebracht worden ist. Kann natürlich auch noch sang- und klanglos in irgendeinem obskuren Prozess wieder verschwinden oder auch einfach abgelehnt werden.
Bestechen, ist die Sache erledigt.
Apropos Prozess, eine richtige, ja, endgültige Prozessentscheidung bei Apple gegen Epic gab es ja auch noch nicht, oder?
Nee, genau. Die Entscheidung steht immer noch aus.
Dann wird das so das Zünglein an der Waage sein wahrscheinlich.
Ja, das wird natürlich spannend. Das
kann sehr gut sein, ja. Mhm.
Aber die Richterin sagte ja, sie braucht Zeit in dem Sinne, wobei jetzt mittlerweile ganz ordentlich Zeit vergangen ist, dann würde mich auch mal interessieren, wie lange sie sich da noch Zeit lassen möchte. Aber keine Ahnung, vielleicht hat man das ja auch Leuten gehört, dass es da irgendwas in Richtung Gesetz gibt, dann wird das natürlich leicht fallen. Dann ist das quasi sogar hinfällig, diese Verhandlungen Epic versus Apple. Ne?
Dann ist eigentlich egal, was da rauskommt.
Ja, genau. Eingestellt. Das ist dann die Antwort. Ja, gut, also da kann man dann auch mal gespannt sein. Noch eine Gerichtsverhandlung, wo es eine überraschende Wendung gegeben hat. Ich glaube, wir haben kurz darüber berichtet, dass die Uneinigkeit zwischen Apple und Corellium beigelegt worden ist. Ja, wir erinnern uns, Corellium ist dieser Anbieter, der da so eine Sicherheitsplattform anbietet, wo man virtualisierte iOS-Systeme booten und testen kann. Und dafür nehmen sie logischerweise die existierenden Firmware-Pakete von Apple, haben da quasi so einen Simulator geschrieben, der das ausführen kann und wo die wo die Firmware nicht erkennt, dass das letzten Endes ein simuliertes Gerät ist. Ne? Das ist ja das, wie jede virtuelle Maschine funktioniert, wenn man sich das anschaut. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Windows oder ein macOS ausführe, dann ist das ja auch so. Ne? Dann stelle ich halt eben alle Hardware außenrum, die da als Abhängigkeit existiert, stelle ich virtuell zur Verfügung, alle Schnittstellen zu dieser Hardware und kann halt eben dann letzten Endes sowas ausführen. Ja, und Apple hatte ja gegen Corellium geklagt wegen Copyright Infringement, weil sie ja ihre Firmware verwenden würden und sie das nicht wollen. Und das wurde ja in diesem Teil, wurde das ja abgeschmettert. Das heißt also, da wurde im Dezember letzten Jahres schon in Teilen dann Corellium-Recht gegeben, dass das eben nicht gegen das Copyright von Apple verstößt, dass sie die existierende Firmware einfach ausführen. Und in dem Sinne wurde dann dort auch berichtet, dass es dort wohl eine außergerichtliche Einigung gegeben zu haben scheint im Nachhinein. Wurde damals zumindest berichtet. Ja, und das scheint alles konterkariert zu sein, denn Apple hat jetzt, gestern war es, glaube ich, Berufung eingelegt in der nächsthöheren Instanz, was bedeutet, dass, wenn ich das richtig verstehe, dann auch die Einigung nichtig ist, weil das, also genau genommen ist es konfus, da müsste ich jetzt mal einen Fachmann fragen, was das bedeutet, ne? Ist dann diese Einigung hinfällig?
Ja, bestimmt. Also ja. Eine Einigung heißt ja, es geht nicht weiter, also ich gehe davon aus, dass die Einigung dann auch nichtig ist und ja. Da wird irgendwas passiert sein, dass sie das doch noch mal angegangen sind.
Ja.
Oder angehen werden. Und
sehr seltsam. Vor allen Dingen, weil Corellium Apple sogar noch positiven Flak für die Cezam-Geschichte gegeben hat. Der CEO hat ja dann irgendwie jetzt hier irgendwie rumposaunt, sie würden hier Apple unterstützen, indem sie Apple auditen. Was diese Geschichten angeht, dass sie auch die Datenbank nicht manipulieren und dass das alles so funktioniert, wie sie das verkündet haben. Das ist eine hehre Kommunikation, aber ist ja Apple dann auch nicht drauf angesprungen, weil sie wollen dieses Thema ja einfach gar nicht ansprechen.
Ja.
Hat auch jetzt bestimmt nichts damit zu tun, nehme ich mal an, weil so eine Berufung legt man jetzt nicht wegen irgendeiner komischen Äußerung auf Twitter ein, sondern das muss dann schon größere Gründe haben. Ja, aber trotzdem, irritierende Geschichte. Mal schauen, was dabei rauskommt, wie es jetzt weitergeht. Aber ja, letzten Endes muss ich an der Stelle nochmal sagen, da verstehe ich auch Apple nicht. Ne? Also da müssen sie mit rechnen, ja? dass jemand eine Software schreibt, die Hardware simuliert, die ihre eigene Software ausführt, das ist nicht illegal. Du veränderst das ja nicht. Du gehst ja nicht da dran, veränderst es und verkaufst es.
Ne? Das stimmt, ja.
Du bietest ja nur die Möglichkeit an, das auszuführen.
Ja, also ich habe das ganze Thema von vornherein nicht verstanden. Jetzt sind wir mal gespannt, was die nächste Instanz sagt.
Ja.
Mal sehen. Genau.
Ja,
gut. Was ich auch übrigens nicht verstanden habe, ist, also doch verstanden habe ich so, aber also verstanden habe ich die Leute, die sich beschweren, und zwar die Podcaster beschweren sich über Apples Podcasts-Abos. Was ich aber nicht verstanden habe, war die Umsetzung seitens Apple und auch da die Kommunikation nicht
zu dem Thema.
Da ist die Kommunikation übrigens auch sehr scheiße gelaufen.
Ja. Sie haben nämlich gar nichts gesagt bisher.
Genau.
Aber fangen wir mal gerade oben an. The Verge hat einen Artikel geschrieben, wo sie Podcaster nach ihrem Feedback gefragt haben zu dem neuen Apple Podcasts. Ne? Und wir haben uns ja jetzt auch schon häufiger drüber unterhalten und auch ja lautstark drüber geschimpft, sind da ja auch nicht glücklich mit. Und sie haben auch immer noch diese schwelenden Probleme, dass mal Folgen nicht rechtzeitig angezeigt werden. Das ist zwar besser geworden, aber immer noch nicht weg. ne, irgendwie vor 2,5 Wochen oder sowas hatten wir mal wieder so eine Geschichte, wo es nicht kam. Und dann nach ein paar Stunden kam es dann einfach, ganz konfus immer noch. Also das ist das eine, die Unzuverlässigkeit, die halt eben immer noch nicht wirklich wiederhergestellt ist im Vergleich zu vorher. Über die App wird immer noch sehr gejammert, ne? Die Komplexität, Discoverability und so, da ist ja vieles eher schlechter geworden als vorher. Und dann letzten Endes wurde hier auch nochmal was angesprochen, wo wir mal so grob einmal drüber gesprochen hatten, und das ist die Komplexität. Also bisher ist es halt eben so gewesen, dass man als Podcaster hier zu einem Podcasting-Hoster gegangen ist. Dieser Hoster, da stelle ich dann irgendwie meine Folgen ein, lade die hoch. Der Hoster erzeugt dann ein RSS-Feed. Das kann ich natürlich auch alles selber machen, kann ich auch auf meiner eigenen Webseite machen. Aber jetzt ein Hoster ist jetzt einfach mal ein Service, den man benutzen kann. So, und dann ist dieser RSS-Feed, den können die Leute alle abonnieren, und dann können sie da ihre Daten rausziehen und natürlich dann auch Metadaten rausziehen, um irgendwie Listen zu machen, aber natürlich auch einen Download anbieten, und ich sehe dann als Podcast-Hoster beziehungsweise als Podcaster sehe dann auch statistische Informationen und so weiter, wenn mir das zumindest die Lösung anbietet und so weiter. Und das ist also eine zentrale Lösung. Ich habe einen Hoster, wo ich das hochlade. Es werden eventuell Services gepinkt, dass die also mal gucken sollen oder sowas. Aber ansonsten passiert da eigentlich nicht viel. Wenn wir also eine Folge einstellen, wir stellen die bei unserem Hoster ein, drücken auf Veröffentlichen, und dann landet das halt eben überall. Es gibt ja mittlerweile sehr viele Verzeichnisse. Unter anderem eben Apples Podcasts und Spotify und Amazon Podcasts und. Ne? Sehr viele, sehr, sehr wenig erfolgreiche. Und also jetzt im Verhältnis zu Apple Podcasts zumindest. Was haben Sie ja jetzt bei den Premium-Geschichten gemacht? Bei den Premium-Geschichten ist das jetzt so, dass das nicht mehr über meinen Feed läuft, sondern dass ich die Premium-Folgen manuell bei Apple in der Verwaltungssoftware hochladen, dort die Metadaten hinterlegen und abspeichern muss. Und dann wird dann hier mit Mängling dieser RSS-Feed von mir manipuliert und dann diese oder Injection, ne? Also quasi dann diese Premium-Geschichten da rein injected, sodass dann der Abonnent, der die Premium-Sachen abonniert hat, dann das in Kombination bekommt. So, das ist halt eben kompliziert, allein schon vom Handling her, ne? Weil ich muss halt eben erstmal den öffentlichen Teil des Podcasts bei mir, beim Hoster, hochladen. Da muss ich auch Geld dafür bezahlen, dass die mir das hosten, ne? Und so wie das jetzt auch bisher gewesen ist. Dazu muss ich aber dann bei Apple halt eben die Sachen hochladen. Die hosten aber nur die Premium-Sachen, wo sie ja auch eine Umsatzbeteiligung bei bekommen. Ja, jetzt die ganzen kostenlosen Sachen zu hosten, haben sie natürlich kein Interesse gehabt. Und deswegen haben sie das so aufgesplittet. So, aber das bedeutet halt eben für den Podcaster doppelt und dreifach Aufwand.
Ja, also das ist sehr unklug gemacht. Also, dass ich das eine jetzt da hochladen muss, das andere dann nochmal bei Apple Podcast für die Premium-Sachen und dann zweifach die Verwaltung habe. Also, da könnten sie wenigstens sagen, so oder so clever sein und sagen, ihr dürft auch euren Umsonst-Content hier hochladen, wenn ihr auch Premium-Content anbietet. Ja. Das wäre ja immerhin was.
Das aber das tun sie nicht.
Daran. Aber genau, aber
das tun sie nicht. Da verdienst du nichts mit. Genau.
Ja, aber es ist, aber auch da. Wann haben sie damit angefangen? Im März oder wann, den Kram umzubauen? Das war eine Riesenkatastrophe. Es hat nichts funktioniert. Die Podcasts kamen nicht mehr an bei den Leuten. Folgen wurden nicht aktualisiert. Der Feed war alt, etc. Was war das für eine Katastrophe? Und bis heute kein Wort von Apple.
Ja, genau das. Und also ich wollte gerade noch sagen, das Problem ist ja jetzt nicht. Also doch, klar, erstens ist es der doppelte Aufwand, dass man bei Apple die Sachen hochladen muss, aber das endet ja jetzt nicht da. Natürlich wird es jetzt noch viele MeToo-Angebote geben. Ne? Wir können zum Beispiel fest davon ausgehen, dass Spotify jetzt das auch bringen wird. Ne? So, und Amazon bestimmt auch noch, oder Google oder wer
auch immer. Ich glaube, Spotify hat doch schon Premium-Podcasts.
Ja, aber jetzt noch nicht in dieser, oder doch, sie hatten sie angekündigt, ne? Ich habe mich
nicht. Nein, wir haben die schon, wir hatten die schon vor Apple, also meine ich. Also bin mir nicht sicher, hab's nie gehört, aber ich meine, das war auch mal so ein Riesenthema.
Ja, zumindest angekündigt, aber da habe ich jetzt nicht mehr von gehört, müsste ich mir nochmal schlau machen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wenn das jetzt jeder so macht, dann muss der Podcaster dann bald irgendwie bei 15 Stellen irgendwie den Premium-Content hochladen und mit Metadaten Copy and Paste versehen. Und ich kann aus eigener Erfahrung schon sagen, allein schon nur den Podcast-Hoster und YouTube parallel zu versorgen, ist schon scheißen viel Aufwand gewesen. Das haben wir ja deswegen auch wieder sein lassen. Aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass das skaliert. Ne? Das ist das, worauf ich hinaus möchte. So. Und anstatt, dass sie für Podcaster eine geile Lösung bauen, wo das einfach alles komplett ist, deswegen hatte ich ja auch am Anfang auch irgendwie gedacht, sie würden selber jetzt Podcast-Hoster werden und einfach alles anbieten. Ne? Das wäre ja noch irgendwie eine tolle Lösung gewesen. Aber nein, sie haben sich ja nur überlegt, wie können wir jetzt einen Service machen, wo wir Geld verdienen in dem Bereich. Und natürlich ist das viel einfacher, wenn du den ganzen kostenlosen, in Anführungsstrichen, Content nicht selber dich drum kümmern musst. Das ist irgendwie so ein ganz konfuser Gedankengang.
Auch das ist halt leider sehr, sehr schlecht gemacht von
Apple. So werden Produkte bei Apple eigentlich nicht gemacht. Schade.
Ja
genau.
Wir haben definitiv.
Also es scheint ganz, ganz klar unterschiedliche Strömungen bei Apple zu geben momentan, die so in unterschiedliche Richtungen gehen. Ne? Ja. Manche Sachen machen sie super gut, siehe M1-Prozessor und diese Geschichten da, ne, wurde immer noch so wirklich aus den Latschen gehauen worden, bis als das Ding gekommen ist. Und dann machen sie so einen Scheiß, so amateurhaft kann man das überhaupt nicht machen. Ne? Und das Sesam-Thema, was wir eben hatten, genauso wie jetzt hier diese Podcasting-Geschichte, wo einfach scheinbar allen egal zu sein scheint, was da die Leute denken.
Ne? Ja. Sehr, sehr traurig. Aber auch eigentlich eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Denn irgendwie so zum Thema ist ihnen scheißegal und irgendwie blöd gemacht, hat Mark Gurman bei Bloomberg auch was berichtet. Und zwar verlassen im Moment die Mitarbeiter bei Apple, also verlassen verstärkt Mitarbeiter Apple. Und zwar unter anderem aus dem iCloud AI und Health Team. Und das wurde wohl auch
berichtet.
Genau, wurde berichtet, das wohl auch höhere Manager. Oder
nicht Manager, zumindest High-Profile-Mitarbeiter,
genau. Mhm. Und es wird angenommen, das Thema war ja auch schon, und zwar die Return-to-Office-Policy von Apple, die sie zwar verschoben haben, aber die ja relativ streng war. Und die Mitarbeiter, das hat man ja auch so mitbekommen, das nicht wollten, sondern eher wieder oder weiter meinten oder eher weiter im Homeoffice arbeiten wollten und Apple da wohl relativ streng reagiert hat. Und das wäre natürlich auch wieder irgendwie doof kommuniziert von Apple. Ne? Also sie sollten wissen, du findest nicht die Leute wie Sand am Meer, du sollst gucken, dass du die hältst und wenn du dann natürlich die Hacke rausmachst, ist irgendwie auch wieder so total dösig. Also irgendwie
Also man muss mal vorsichtig hinterher schieben, das ist natürlich alles nur hypothetisch jetzt. Ne? Also ob das mit der Return-to-Office-Geschichte zusammenhängt, ist natürlich nur eine hypothetische Annahme. Kann ja auch sein, dass die Leute einfach, dass da ein bisschen höhere Fluktuation war. Das passiert halt eben auch bei großen Firmen schon mal. Und das muss nicht immer ein Problem sein. Aber es könnte natürlich sein, dass das damit zu tun hat. Und man hat da ja halt eben auch sehr viel Kritik aus den inneren Reihen von Apple gehört. Ne? Auch da wurde kolportiert, dass es einen Slack-Kanal gab, der sich überschlagen hat mit Leuten, die sich beschwert haben, dass das keine gute Policy ist, die sie da verkündet hatten. Vor allen Dingen ja sehr, sehr einschränkend. Das waren ja irgendwie nur, was war das, zwei Wochen Homeoffice im Jahr oder sowas in Summe. Ne? War irgendwie, glaube ich, die Regelung, die sie gemacht hatten. Und wenn ich drüber nachdenke, wie oft ich jetzt dann so in vergangenen Arbeitstätigkeiten immer wieder mal Homeoffice gemacht habe, schon seit Jahren, dann ist das viel mehr als das, was sie ihnen da jetzt erlauben wollten in Zukunft.
Ja, das ist einfach traurig und als wenn Apple nichts gelernt hat daraus. Also.
Genau, ja. Ne? Vor allen Dingen, die Leute haben halt eben auch alle Blut geleckt. Ne? Das, wenn ich jetzt irgendwie mich hier mit Entwicklern unterhalte, ich habe jetzt schon mehrere Entwickler, die mir gesagt haben, ich werde nie wieder ohne Homeoffice-Regelung irgendwie einen Vertrag unterschreiben. Ne? Und ich kann es voll verstehen. Und vielleicht bin ich momentan noch nicht ganz so weit, dass ich das jetzt komplett sein lassen möchte. Das kommt natürlich immer darauf an, was man macht und machen möchte. Aber ich kann das gut nachvollziehen und ich würde das auch gerne. Ne? Also ich würde potenzielle Arbeitgeber schon bevorzugen, wenn sie eine freigebigere Homeoffice-Regelung haben, ganz klar.
Überhaupt klar. Also falsch ist das ja immer nicht. Je nachdem, also in unserem Berufszweig ist das ja auch deutlich einfacher, auch von zu Hause zu arbeiten.
Eben.
Deswegen ist es ja, ich meine, dass Apple das vielleicht für Leute maintained, also als mandatory macht, die jetzt mit Geheimprojekten zu tun haben und die Dinger soll es nicht mit nach Hause nehmen. Da muss ich jetzt sagen, okay, das ist ein bisschen was, wo du eigentlich dich drauf einstellen kannst, wenn du solche Verträge unterschreibst. So Dinger gehören auch nicht außerhalb vom Office hin. Da muss man dann irgendwo die Kirche auflassen.
Also man hat ja von Mitarbeitern kolportiert bekommen, dass die halt eben da von einem eigenen Sicherheitsdienst in der Gegend rumgefahren worden sind, diese Pakete. Klar, das ist ein bisschen mehr Aufwand, aber das hat wohl... haben sie wohl selber organisiert, in ihrem eigenen Stil das selber zu machen und muss dann ja wohl auch funktioniert haben.
Ja, aber der Aufwand ist schon groß. Ich glaube schon, dass da die Arbeit bei solchen, aber das sind ja auch spezielle Jobbereiche, die betreffen ja nicht jeden. Deswegen, und ich denke, beim Großteil wird sie gehen. Ich weiß auch nicht, warum Apple da sich so krass schwer tut. Das wundert mich ein bisschen. Jein, wundert mich irgendwo nicht, ist schon schade.
Ich glaube, die SVPs oder die Führungsetage im Allgemeinen hängt dieser klassischen Einstellung hinterher, so wie man das auch in vielen anderen Firmen, ich selber zum Beispiel auch mehrfach schon gehört hat, und zwar halt eben dieses, wir sind eine Präsenzfirma, bei uns wird auf dem Gang kollaborativ an neuen Produkten gearbeitet. Ja? So, das Lustige daran ist, wenn du dann mal so tagsüber über den Gang gehst, da steht keiner. Ja? Die sitzen alle mit ihren Kopfhörern, Heads down, im Großraumbüro und sprechen nicht miteinander. Warum? Ja, weil sie irgendeinen bescheuerten Sprint am Machen sind, wo sie gucken müssen, dass sie ihre, naja, bei Apple ist vielleicht weniger, wo sie gucken müssen, dass sie ihre Storys umgesetzt bekommen und ansonsten immer gefragt werden, warum sie nicht fertig werden. Und das sind halt eben dann so Dinge, die nicht zusammengehen. Also man kann nicht irgendwie ins Office gehen, die ganze Zeit nur am Quaken sein und zusätzlich noch produktiv sein. Ne? Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also,
das Quaken ist ja auch produktiv, ne? Wenn dadurch Lösungen entstehen. Und das hat Apple ja gesagt, dass die ja dieses wirklich das Zusammenarbeiten vor Ort gut finden und in der Vergangenheit immer sehr gute Produkte daraus entstanden sind. Das war ja so die große Argumentation. Wobei wir ja jetzt auch gesehen haben, dass in den letzten 2 Jahren hat das mit Homeoffice ja eigentlich ganz gut funktioniert. Also, ja.
Die Argumentation von Apple war, das wäre ja vorher alles schon gestartet worden, released worden ist. Also, das ist nämlich genau der Punkt. Aber ich wollte gerade noch gesagt haben, also bezüglich dieser kollaborativen Dinger, das ist halt eben auch immer schizophren. Auf der einen Seite wird gesagt, kollaboriert doch. Und auf der anderen Seite, Produktmanager, Product Owner oder wer auch immer jetzt gerade am Gängeln ist, steht nämlich dann da rum und sagt, warum kommt der nicht voran? Ja, ihr habt doch jetzt schon so und so viele Tage an dem Feature gearbeitet. Ich will Ergebnisse sehen. Ja, so, und dann denkst du halt eben, ja gut, ne, musst du mal ein bisschen weniger kollaborieren. Das ist halt eben nämlich das Problem. So, und aber letzten Endes, alles so Erfahrungen in der Vergangenheit, die ich auch schon gemacht habe, wenn man dieses Kollaborieren dann konzentriert, ja, das heißt also, man sagt gar nicht mehr, wir kollaborieren die ganze Zeit immer und überall, sondern wir sagen, wir machen dediziert Termine und Möglichkeiten zum Kollaborieren. Ja, wir laden die Leute ein mit einem Mittagessen und ein paar Talks, sich dann irgendwie ab und an mal da alle zusammenzustecken, und zwar alle irgendwie von der Entwicklungsabteilung bis hin zu den Sales-Leuten, miteinander zu quaken, sich auszutauschen und dann eventuell dann auch halt eben dann da einfach irgendwie mal was draus entstehen zu lassen und die Leute auch zu fördern. Da ein bisschen Zeit und Luft für zu haben, dass sie sich mal so einen halben Tag Zeit nehmen können, einmal im Monat oder sowas, um mal sowas zu machen und so. Das ist eigentlich viel, viel besser für solche Firmen, was diese Ideenfindung und sowas angeht, als jetzt zu sagen, hey, die Leute müssen alle im Office sitzen und kollaborieren die ganze Zeit wie bekloppt vor sich hin. Das tun sie nämlich eben einfach nicht. Kann auch ein Softwareentwickler nicht. Ne? Mal andersrum gesprochen, ich muss ja auch irgendwann mal was tun. Und wenn ich was tun will, dann muss ich mich konzentrieren und dann möchte ich nicht die ganze Zeit rausgerissen werden. Ne? So, also das ist halt eben das Thema. So, und diese schizophrene Situation, die haben Softwareentwickler auch schon immer gehabt. Besonders schlimm ist das geworden in den Großraumbüros, wo es einem dann auch noch schwer fällt, sich auf der Arbeit überhaupt zu konzentrieren. Und das ist halt eben auch dann so eine Geschichte gewesen, die irgendwie so mit der Brechstange etabliert worden ist in den vergangenen 10, 15 Jahren letzten Endes. Ne? Wer sitzt heute nicht im Großraumbüro? Ja, so, und jetzt überleg dir mal, wie das gewesen ist für die Entwickler, wenn die ins Homeoffice gegangen sind. Ja, das ist so, weißt du, so, ich habe das ja auf Twitter auch so den einen oder anderen mal sagen gesehen und ich selber habe es mir auch so gedacht. Ne? So, also erstens, aber bei mir hat sich eigentlich gar nicht viel geändert, weil wenn ich im Homeoffice gearbeitet habe, dann kann ich halt eben schön konzentriert arbeiten und bin glücklich. Ja, zwischendrin habe ich mal ein Terminchen und so und dann ist gut. Und auf der anderen Seite habe ich mich auch schon mal bei erwischt, so zu denken, mein Gott, eigentlich ist diese Situation ja so für konzentriertes Arbeiten genau richtig. Ne? Also das ist schon irgendwie schade, wenn das wieder verloren gehen würde nach der Corona-Zeit. Schade, natürlich in großen Anführungsstrichen, wenn man dann wieder in diesen blöden Großraumbüros Heads down sitzen muss und versuchen, sich zu konzentrieren. Also ich denke schon, dass die Zeit reif ist durch die Erfahrung jetzt. Und desto länger das geht, desto mehr natürlich werden die Leute auch alle so denken, dass halt eben einfach was sich ändern muss. Ich glaube, keiner wird mehr ohne zu murren ins Großraumbüro zurückgehen. Und vielleicht ist das auch so das Thema, was Apple gemacht hat. Man hört ja, dass sie da auch jetzt bei Apple Park sehr stark auf Großraumbüros gesetzt haben. Dass halt eben die Leute, die vorher in kleinen Office-Büros, in kleinen Büros mit Tür gesessen haben, dann halt eben jetzt da irgendwie in Großraumbüros drin sitzen. Und vielleicht haben die jetzt einfach auch diese Zeit. Ne? Genau dieselbe, ne? Erfahrung gemacht.
Ja, also ist eine Grundsatzdiskussion im Grunde, ne? Muss man, ist riesig Geschmackssache, Meinungssache etc. Sehr, 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 sehr schwierig, glaube ich. Und ich glaube, das wird jetzt viele Firmen betreffen. Bin mal gespannt, wie es da bei Apple weitergeht.
Und auch generell, ja. Kann man ja für jede Firma sagen, weil jede Firma kämpft gerade so ein bisschen damit, ne?
Ja, das stimmt.
Ja, richtig.
Ja, ansonsten die Gerüchte um die Apple TV-Fernbedienung von Universal Electronics, die mal aufgetaucht ist, hatten wir ja schon besprochen gehabt, ist jetzt als Magenta TV-Fernbedienung bei der Deutschen Telekom aufgeschlagen.
Tada!
So, das ist doch mal was. Also.
Unter anderem wurde übrigens in dem Artikel geschrieben, also Telekom scheint da Lizenznehmer zu sein, scheint wohl für mehrere angeboten zu werden, aber ja, für uns natürlich jetzt interessant, dass es tatsächlich in Deutschland aufgeschlagen ist. Die Deutsche Telekom, die verkauft oder vermietet dir nämlich jetzt ein Apple TV im Rahmen von Magenta TV. Das ist natürlich auch eine lustige Neuerung. Ja, und in diesem Zuge haben sie da jetzt halt eben dann ihre eigene Fernbedienung gemacht. Sieht wie eine bessere klassische Fernbedienung aus. Also natürlich aufgeräumt, weil immer noch etwas weniger Buttons. Also im Verhältnis erinnert recht stark an die neue von Apple, aber ist doch anders. Also so dieser Steuerring, der da drauf ist, ist bei der bei dieser anderen Fernbedienung hier jetzt in der Mitte. Also oben und unten, über und unter dem Ring sind halt eben dann da Buttons verteilt. Ja, und im Prinzip sind das auch nur die Buttons, die Apple jetzt auf der Fernbedienung hat. Plus, dass es jetzt einen extra Button gibt, nämlich einen Guide-Button, wo man dann direkt irgendwie hier dann die ja, den wie nennt man das nochmal?
Sehen kann. Ja, also die genau. Elektronische Programmvorschau.
Genau.
Ja. Mhm. Ja, also alles in allem so ein bisschen das Moderne, ein bisschen mit dem Alten gekoppelt, was man halt dann so irgendwie,
ja,
irgendwie genau. Kennt.
Also man sollte noch ganz klar dazu sagen, das ist nicht so eine Aluminium-Version, wie Apple das macht, sondern das sieht aus wie eine bessere klassische Fernbedienung, also einfach so ein Kunststoffbomber.
Ja, ja, ne? Klar. Das
sollte man dazu sagen. Ja, ist aber dann auch nur relevant natürlich für die Telekom-Kunden. Ich würde mir wahrscheinlich dann als erste Aktion dann die Originalfernbedienung von Apple kaufen, wenn ich das bekäme. Ja, würde mich ja mal interessieren, ob das Mieten sich lohnt, dass das Mieten so teuer ist, das Apple TV ja jetzt auch wieder nicht. Nee, ne? Also.
Kein Fall.
Ja. Ja, nee, also kauft euch das Apple TV lieber. Ne? Also das Mieten, das rentiert sich in der Regel für so günstige Geräte sowieso nicht. Ne? Also das Apple TV ist ja jetzt nicht günstig, aber im Verhältnis günstig. Ne? Ja, gut, also so viel zu dieser Fernbedienung. Und ja, dann kommen wir jetzt tatsächlich zum Ende von unserer Nachrichtensektion. Das hat sich jetzt auch mal gezogen. 1,5 Stunden sind wir jetzt fast dran. Eine Kleinigkeit wollte ich noch berichten, bevor wir in die Gerüchteküche einsteigen. Und zwar, ich bin ja hier die Betas am Testen von iOS 15, iPadOS 15 und Monterey. Und ein mit TamTam angekündigtes Feature wollte ich mal einmal kurz berichten, habe ich jetzt schreiend abgeschaltet, weil es mir echt so dermaßen auf den Keks gegangen ist mittlerweile. Und das ist Mail-Aktivität schützen, wie es im Deutschen so schön heißt. Also diese Geschichte, dass hier dieses Tracken von den Newsletter-Versendern unterbunden werden soll. Letzten Endes endet das in einer Lösung, die eigentlich nichts anderes ist wie diese Geschichte, die es vorher schon gab, entfernte Inhalte nicht laden. Das konnte man auch schon immer ausschalten. Ne? Dann hat man halt eben keinerlei Bilder und so weiter in bebilderten Newslettern bekommen und hat dann einfach nur den lokalen Content angezeigt. Und genau so verhält sich das hier jetzt auch. Und das Schlimme daran ist, und deswegen habe ich es abgeschaltet, das ist, dass halt eben mein Postfach leider, aber in gewisser Weise ist das natürlich kaum zu vermeiden, zu 80% aus Newslettern oder bebildertem Inhalt besteht. Vielleicht sogar noch mehr, vielleicht sogar eher in Richtung 90% gehend. Und jedes Mal, wenn ich jetzt mit diesem System diese Mails durchgehe, dann muss ich, wenn ich die Mail aufmache, bekomme ich dann den Hinweis, deine Privatsphäre wurde geschützt und die Sachen wurden nicht geladen. Hier drücken, um sie zu laden. Dann sage ich, ja, das ist aber ein Newsletter, ich möchte das jetzt lesen. Ja, so, dann drücke ich da oben auf Lesen, also Laden, dann lädt er das und dann kann ich das halt eben lesen. Lösche diese Mail, gehe in den nächsten Newsletter, da sagt er wieder, Sicherheit, Privatsphäre, ich habe deine Bilder nicht geladen. Hier drücken, um sie zu laden. So, ja, das machst du zweimal, das machst du dreimal, da fängst du schon an zu fluchen. Ja. Die Tage, ich hatte jetzt irgendwie ein bisschen was Rückstand in meinen Mails, habe ich hier 200 Mails aufräumen müssen. Manche Leute spucken und andere Leute lachen jetzt gerade bei dieser Zahl. Aber ich habe da halt eben irgendwie quasi 200 Mails durchgemacht und am Ende bin ich, also ich bin nicht bis zum Ende gekommen, da bin ich schon so dermaßen am Fluchen gewesen darüber, dass ich diesen Ausschalter dafür gesucht habe und das ausgeschaltet habe, weil es ist einfach Bollocks. Das Ding, das ist in keinster Weise intelligent. Sachen, wo ich von genau demselben Versender schon gesagt habe, schalt mir das bitte ein, werden wieder ausgemacht. Da ist kein bisschen Intelligenz dahinter.
Ja? Das ist aber komisch, ich habe das noch nicht einmal gehabt.
Hä? Warum?
Keine Ahnung, deswegen bin ich auch gerade so verwundert. Ich habe es noch nicht einmal ein einziges Mal gehabt.
Hast du das vielleicht gar nicht an?
Doch, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt extra.
Seltsam. Okay.
Das ist komisch.
Interessant. Ja, also das ist jetzt auch, glaube ich, erst mit der letzten Beta wirklich so gekommen. Ich weiß nicht. Letzte oder vorletzte Beta. Ja gut, ich hatte hier ja so eine kleine Katastrophe, deswegen war ich sowas abgelenkt in der letzten Zeit, aber ja, also ich kann es nicht genau sagen, aber prinzipiell ist es irgendwann ist letztlich erst mir richtig aufgefallen. Und deswegen habe ich es dann eben abgeschaltet. Aus Spaß muss ich es vielleicht doch nochmal irgendwie nochmal wieder anmachen. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen, das mal zu triggern oder so. Ja, aber wie gesagt, im Prinzip macht das zumindest von der Logik her schon Sinn, aber es sollte halt eben irgendwie intelligent sein und lernen, dass ich jetzt irgendwie sage hier, naja gut, ne, hier irgendwie Newsletter XY, den ich regelmäßig bekomme, den möchte ich nun mal einfach lesen und dann soll er mir das halt eben auch laden. Ne? Ja, aber komisches Thema. Ich wollte es mal einmal berichtet haben. Ist mal wieder gut, gleich das, die Gegenstimme von Sascha noch zu hören. Wir testen das dann nochmal.
Genau, wir schauen nochmal nach. Genau. Richtig. Etwas, was wir leider nicht testen können, weil es noch nicht spruchreif ist, ist von meinem guten alten Freund, dem Ming-Chi Ku. Und der hat nämlich gesagt, die neuen MacBooks sollen die Hauptabnehmer oder Haupttreiber für die Mini-LEDs sein, also für die Mini-LED-Panels. Ne?
Mhm, genau.
Das, was ich mir ja gut vorstellen kann. Die verkaufen sich auch gut und kann ich mir gut vorstellen, dass die dann auch einen großen Stück Kuchen da ausmachen werden.
Ja, also er betont, das wird natürlich nur ein Teil haben, weil es wird ja jetzt auch das große Redesign und die M1X oder wie sie auch immer heißen werden, Prozessoren geben. Aber in dem Zuge sieht er die Displays da auch als eine wichtige Komponente. Deswegen sagt er einen Haupttreiber, aber inklusive der anderen, die ich gerade noch mal erwähnt hatte. Und prognostizierte ja auch tatsächlich 20% höhere Verkaufszahlen, was jetzt im PC-Bereich, wo der Mac ja dazu zählt statistisch, schon viel wäre. Ne? 20%, ja. Das ist eine Hausnummer. Also da kann man mal gespannt drauf sein, wie das dann abgehen wird. Ne? Das, ja, schöne Prognose.
Gut, ja, auch eine gute Prognose.
Ja, mach du nochmal.
Okay, keine Ahnung, was das für ein Name ist.
Wedbush
Analyst. Sagt, das iPhone 13 soll in der 3. Septemberwoche geplant sein, die Ankündigung.
Mhm,
genau. Das, was spannend ist jetzt relativ, kommt an, wer es braucht, aber es soll eine 1-Terabyte-Version geben.
Ja,
davon. Genau. Was krass wäre.
Ja, und teuer.
Ja, genau. Wahrscheinlich. Also Daniel hat es ja aufgeschrieben, er rechnet mit dem Trend zum 2000-Euro-Gerät. Da würde ich dann auch mal von ausgehen, ja.
Ja, also ketzerische Frage, so war das gedacht. Ne? Also so, ist das der Trend in Richtung 2000-Dollar-Gerät? Fragezeichen. Ja gut,
aber dann können wir schon mal sagen, falls mal ein klappbares iPhone kommt, sind wir bei 4, ne?
Ja, genau. Ne? Also, aber man kann ja jetzt schon sich dessen bewusst sein, ja, Tim und seine SVPs haben erfolgreich die 1000-Dollar-Geräte etabliert. Jetzt ist die Frage, wie kriegen sie die Geräte noch teurer? Also das, ne, das kann man natürlich auch mit Upgrade-Optionen machen.
Ja, genau. Also ja, sind wir mal gespannt, ne?
Ja. Genau. Um gerade noch mal kurz auf die Prognose von dem Termin einzugehen, 3. Septemberwoche ist es ja das erste Datum, zumindest die Richtung von dem Datum, was wir hören bezüglich dem anstehenden Event. Ne? Man muss sich noch mal verinnerlichen, wir haben ja jetzt hier bei der Aufzeichnung heute gerade den 19. August, also einen Monat noch, ne? dann müssten die iPhones eigentlich da sein. Also wir gehen ja jetzt schon wieder auf Weihnachten zu. Uiuiuiui. Ne? Also das Jahr kann natürlich auch zu Ende gehen, schon wieder. Das hat schon so einiges mitgemacht. Und wir haben noch gesagt, 2020 ist schlimm gewesen. So schlimm kann es gar nicht mehr kommen. Ha! Ja, 2021 hat das locker getoppt. Das ist noch gar nicht zu Ende. Ja, aber gut, ich schweife ab. Also 3. Septemberwoche klingt nach typischem Apple-Terminus. Ne? Im September ankündigen, Anfang Oktober ausliefern, haben sie ja häufiger gemacht.
Ja.
Und kann man mal gespannt sein. Ja, wird es dann bestimmt immer konkretere Daten jetzt noch geben. Und dann schauen wir weiter. So, was es tatsächlich jetzt auch durchgesickert ist ein bisschen. Da war es bisher ja relativ still drum. Das ist die Apple Watch 7, also quasi jetzt die anstehende Apple Watch. Da hat man jetzt tatsächlich Renderings gesehen. Renderings in der letzten Zeit werden ja alle vorsichtig, bedeuten dann wahrscheinlich, dass man irgendwo Bilder zu sehen bekommen hat und dann entsprechend Renderings gemacht hat. Und hier konnte man jetzt dann ein Modell begutachten, welches die iPhone 12 Designsprache verwendet. So wurde es beschrieben. Also im Prinzip so diese...
Diese eckige Design halt.
Genau,
ne?
So diese Kanten. Eckigen Kanten.
Ja.
Ne? Und halt eben dann auch diese Art von Rundungen haben soll, die Rundungen, also die Ecken sind ja etwas anders abgerundet jetzt bei dem aktuellen iPhone und das soll alles jetzt zur Apple Watch rüberkommen und letzten Endes ja, scheinen sie also dort ein bisschen was ein aufgefrischtes Design zu machen. Da freue ich mich ehrlich gesagt drauf, weil ich hatte ja jetzt auch schon mal gesagt, ich finde das bisherige Design ist jetzt mittlerweile so ein bisschen angestaubt, nachdem sie da ja jetzt relativ wenig dran gearbeitet hatten in der letzten Zeit.
Ja, ja, das stimmt. Also falsch wäre es auf jeden Fall nicht, die mal ein bisschen optisch zu überarbeiten.
Genau.
Also was man auf den Renderings noch sehen konnte, zumindest sah es so aus, dass die Bänder einwandfrei ganz normal reinpassen. Also der Verschluss sah gleich aus. Mal abwarten, aber das wäre natürlich auch gut, wenn das bleibt.
Ja, also das würde ich mich nicht wundern, wenn sie das beibehalten. Das ist ja ein richtiges Ökosystem mittlerweile.
Ja, genau, deswegen wäre es schon cool, wenn das bleiben würde, ja.
Ja, ja, genau. Mhm. Ja, und ansonsten ist wohl aus den Bildern zu erkennen gewesen, dass wohl ein größerer Lautsprecher drin sein soll. Mhm. Also der aktuelle ist ja schon recht groß. Bin ich mal gespannt, wie viel größer der noch sein soll. Prinzipiell kann der natürlich immer noch besser sein. Also ich habe ja jetzt hier die vorletzte Generation, die hatte, glaube ich, diesen etwas größeren Lautsprecher ja schon drin. Und natürlich ist das immer noch so ein bisschen quäkig. Ne? Also das kann man sich immer besser vorstellen. Ne? Andererseits darf man es sowieso nur zum Telefonieren benutzen. Man darf ja jetzt nicht irgendwie mal einen Podcast laufen lassen oder sowas. Aber das würde auch der Akku nicht überleben. Achso, ja, und genau, größeren Akku soll die Watch 7 auch bekommen. Hier wurde kolportiert, dass das neue Gerätedesign mehr Platz für Akkus erlauben würde. Also bin ich da mal gespannt. Vor allen Dingen, wenn man das zusammenbringt damit, dass das gesamte Gehäuse dann auch noch dünner werden soll. Die aktuellen haben 10,7 mm Dicke und dieses Gehäuse soll nur 9 mm haben. So, das klingt jetzt natürlich nicht nach einem großen Unterschied, aber wenn du insgesamt nur 10,7 mm hast, dann sind grob 10% natürlich schon eine Hausnummer. No? So, also das bleibt spannend, wie sie da mehr Akku, mehr Lautsprecher und dünner hinbekommen wollen, ohne dass sie da jetzt irgendwie wesentlich was geändert haben.
Ne? Da bin ich auch mal gespannt, ja.
Vielleicht gibt es ja auch irgendeine größere Hardwareänderung intern, dass irgendwie jetzt alles nur noch auf dem Modul sitzt oder irgendwie sowas, ne, was sie eh schon haben. Ja, gut, aber muss man sich mal anschauen. Kann interessant werden. Ja, hier konkret behandelt wurde übrigens nur das 44 mm Modell. Von dem anderen wurde nichts berichtet, aber wussten sie wahrscheinlich auch nichts. Ich nehme mal an, sie haben einfach ein Bild von der 44 mm Version gesehen. Ja, in dem Sinne. Also erstmal keine Sorgen machen um die Kleine. Die Damen sehen schon manchmal etwas seltsam aus, wenn sie die großen Watches anziehen. Also das passt nicht gerade den Damen jetzt vor allen Dingen wegen dem Armdurchmesser dann weit weniger gut oft als die kleine Version. Nur deswegen sage ich das. Jeder soll anziehen, was er möchte. Aber es wäre ein Verlust, wenn die kleine Version verschwinden würde, sagen wir es mal so.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, genau. So, dann noch ein Thema gerade, das schließt auch an ein Thema von letzter Woche an. Und zwar, wir hatten ja berichtet, dass Samsung eins seiner eine seiner OLED-Fabriken auf Medium-Size-Displays, also etwas größere als Smartphone-Displays, umrüstet. Und da wurde ja dann schon kräftig spekuliert, dass Apple da ja ein Großkunde ist und dementsprechend da wahrscheinlich dann auch entsprechend dann größere Panels bekommen werden wird. Und in diesem Sinne habe ich mir jetzt gedacht, uhu, Déjà-vu, da LG macht nämlich jetzt irgendwie was Ähnliches. Die bauen jetzt gerade an einem Standort in der Gyeonggi-Provinz, da weiß ich auch nicht, wie das gesprochen werden kann. Das ist in Südkorea, glaube ich. Bauen sie einen, wollen sie einen Standort, wo sie schon eine Fabrik haben, jetzt auf, ausbauen auf, ein, auf eine weitere Fabrik. So, also okay. um eine weitere Fertigungsstraße ergänzen. Und da geht es um ein Invest von 2,81 Milliarden Dollar, also halt eben so eine klassische Produktion komplett neu aufzubauen, wie es scheint. Das ist auch natürlich so ein bisschen perspektivisch. 2024 soll das fertig sein, wird berichtet. Aber das Ganze soll die Produktion von kleinen und mittleren OLED-Panels vom Durchsatz her dann sprichwörtlich verdoppeln. Also von bisher 30.000 Displays im Monat auf 60.000 Displays im Monat.
Das ist ordentlich, ja.
Ja. Und das ist natürlich auch nochmal so, dass LG Display, also LG Display ist die Firma, von der wir hier sprechen, ne, eine Tochterfirma von LG, halt eben auch Kunde bei Apple ist. Und das bedeutet also so, die Schüsse kommen näher, was OLED angeht. Also irgendwas hat Apple mit OLED vor, trotz dessen, dass wir nicht wissen, was genau, weil das ist ja konfus, das hatten wir ja letzte Folge da besprochen, dass es hieß irgendwie, das könnte in die iPad Airs kommen und in die MacBooks, aber beides macht irgendwie keinen Sinn, weil die iPad Pros, die haben ja gerade erst angefangen, Mini-LED zu bekommen. Apple soll auch irgendwie All-In bei Mini-LED sein und jetzt sind sie zusätzlich auch noch All-In bei OLEDs. Das macht irgendwie keinen Sinn und keiner versteht so richtig, wo die jetzt hin sollen.
Ich glaube, da ist, glaube ich, auch viel Fehlinformation mit bei. Ne? Also bei dem Thema zum iPad von euch vom letzten Mal, da habe ich mir schon gedacht, also ich glaube, da ist einfach ein Mischmasch, dass eigentlich das iPad Pro mit gemeint, das Kleine. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass die das ins iPad Air bringen und das Pro, das Kleine hat es noch gar nicht. Ja, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also ich glaube, da ist einfach nur Verwirrung, was die Infos angeht. Das alles. Also das ist ja auch nicht immer klar, ne? Also siehst du alles, die sehen ja auch nicht alles perfekt und auch nicht alles direkt, sondern vielleicht auch mal irgendwie nur so nebenbei. Und ich glaube, dass das schon dann viel, viel Verwirrung und Durcheinander mit sich bringt. Das denke ich mal schon.
Ja, gut. Vielleicht ist das ja jetzt auch alles nur perspektivisch. Vielleicht wollen sie dann irgendwie 23, 24 da bei OLEDs einsteigen. Wäre aber halt eben letzten Endes auch schon immer noch etwas irritierend, wenn sie jetzt mit großem Tamtam die Mini-LED-Displays als die große Innovation ausrollen, dann können sie ja dann nicht irgendwie ein halbes Jahr später jetzt mit OLED um die Ecke kommen und sagen, tada, jetzt ist OLED das Beste.
Das stimmt, kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen. Also aber vielleicht auch da, vielleicht ist einfach nur, dass sie, weiß ich nicht, jetzt für die iPhone-Generation noch OLEDs kaufen und weiß ich nicht. Also vielleicht haben sie einfach nur Kapazitäten eingekauft. Ne? Also klar, es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass sie jetzt das Mini-LED-Display ins iPad Pro bringen und dann aber auf der anderen Seite dann sagen, jetzt machen wir auf OLED. Keine Ahnung, also es würde nicht ins Bild passen. Hm. Also klar, sie werden auf gar keinen Fall jetzt ihr MacBook Pros mit Mini-LEDs bringen und dann nächstes, also kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt im Moment bei Apple weiß ich nicht so genau, ob sie da noch so einen Plan haben, dass sie dann nächstes Jahr sagen, oh, jetzt haben wir alles auf OLED umgestellt.
Ja, vielleicht das kommt ja ein neues Produkt, ne? So ein faltbares System oder so, wo sie dann OLED nehmen. Kann ja sein.
Ja, aber das sind ja jetzt die klassischen Produktionsstraßen, die sie da gerade am Ausbauen bzw. hochfahren sind. Das hört sich jetzt nicht so an, als wären das die faltbaren Displays. Im Gegenteil sogar. Also das hört sich eher nach den Standard-Displays an. Die Also es wurde wenn zumindest nicht von den Faltbahnen
berichtet. Normale Smartphones, könnte es auch ein anderes Produkt sein.
Ja, klar. Ne? Also es wird ja explizit von Middle-Size-Displays bei beiden gesprochen. Also es scheint halt eben so in Richtung MacBooks, iPads zu gehen. Hm. Ne? Also klein meint man in diesem Zusammenhang halt eben jetzt in Richtung Smartphones und kleiner. Mittel sind dann halt eben Notebooks und Tablets und groß sind Fernseher. Ne? Das sind ja die typischen Produktionsgrößen für OLED. Ne? Tja, letzten Endes. Das bleibt
auf jeden Fall spannend, ne? Also.
Genau, ein bisschen was irritiert.
Ja, aber das ist ja im Moment allgemein, finde ich, im Apple-Line-Up alles irgendwie nicht so klar definiert. Und das irritiert mich auch immer so krass. Na, da haben sie da mal dies, da mal das. Und irgendwie das Bild ist sehr verzerrt, finde ich, im Moment. Und überhaupt nicht klar zu definieren, in meinen Augen. Denn weiß ich nicht. Ich finde halt, das ist irgendwie sehr, sehr schwierig. Weißt du, da haben sie Mini-LED, da haben sie OLED, da verbauen sie aber noch Retina-Displays, LCD-Displays und das ist schon alter, irgendwie durcheinander, finde ich. Hm.
Ne? Ja, richtig, genau.
Aber ja, durcheinander passt auch irgendwo. Denn Mark Gurman hat auch über das neue iPad, neunte Generation und das neue iPad Mini gesprochen und hat gesagt, die sollen wohl, also erstmal sollen beim Mini soll es überhaupt erscheinen. Ne? Da ist ja auch schon so länger die Diskussion, kommt noch eins, kommt keins etc. Das iPad zum einen soll flacher sein als das letzte. Ich glaube, mit dem iPad ist dann wirklich das günstige gemeint oder das Äquivalent, also das günstige Schul-iPad quasi. Ne?
Genau, ja.
Mhm. Und das soll flacher sein. Ja, kann man jetzt kontrovers diskutieren, ob das jetzt noch sinnig ist oder nicht. So dick sind die Dinger ja auch nicht mehr. Ja. Und einen neuen Prozessor, was aber auch erwartbar ist. Ne? Also, dass Apple da einen neuen Prozessor reinbastelt, denke ich mal. Ich schätze mal, der Preis wird ähnlich bleiben. Ich glaube, im Moment liegt er bei 329 Euro momentan, wenn ich mich nicht ganz vertue. Bei den günstigen iPads, der Einstiegspreis war, glaube ich, $299, 329 Euro.
Ja.
Wenn ich mich nicht ganz vertue. Ja, also viel interessanter finde ich das iPad Mini, denn das ist, wie gesagt, auch wieder so ein Thema oder so ein Produkt, was rumliegt und irgendwie nicht stirbt, aber halt auch nicht geupdatet wird.
Ja, und das ist halt eben dieser Low-Cost-Kram. Ne? Da investieren sie natürlich nicht so viel. Das ist dasselbe wie mit dem SE. Ne? So, sie verkaufen das halt eben, weil sie was Günstiges anbieten wollen, aber natürlich werden sie das nicht jedes Jahr auf den aktuellen Prozessor bringen und so. Das ist ja genau die Absicht.
Ja, aber dabei. Sie könnten wenigstens zeigen, dass es noch lebt und das halbwegs mal auf dem halbwegs auf dem neuesten Stand halt. Also das sei jetzt nicht der.
Das tun sie ja.
Jetzt. Naja, ja, jetzt, aber es ist ja auch schon jetzt echt alt, ne?
Ja, aber das ist halt eben Apple-Philosophie, ne? Weil die Prozessoren und alles so gut sind, lassen sie das halt eben einfach lange da liegen. Ich finde das auch nicht toll, aber so machen sie es halt.
Ne? Ja, ich finde es halt immer, also nochmal, dass ich im Low-Cost-Bereich nicht den heißen Scheiß überall habe, den besten Prozessor, Face ID etc., Dreifachkamera, LiDAR-Sensor, bin ich fein mit. Ne? Aber dann mach ein Update, sag, das Produkt lebt, wir schmeißen es nicht weg. Wir machen da jetzt zwar, wie gesagt, nicht den größten Kram rein, aber aber ihr könnt dann noch Geld investieren, sage ich jetzt mal. Ne? Ihr könnt es kaufen, das Ding lebt. Und das finde ich beim iPad Mini immer so ein bisschen schade oder allgemein eigentlich bei den Produkten, die Apple dann so links liegen lässt, wie auch den Apple TV.
Ja. Also das Thema ist kompliziert, weil an so den klassischen Consumer würden sie eigentlich lieber das R und aufwärts verkaufen und pushen das ja auch dementsprechend dann auch mit diesen unterschiedlichen Preissegmenten nochmal entsprechend. Ich glaube, das Standard-iPad ist eher so eine Sache, die sie so an Edu und Schulen und so weiter verkaufen wollen, wo sie einfach preismäßig das eher nicht platzieren könnten. Ne? Also sie müssen sowas quasi anbieten, um diese Edu-Geschichten regeln zu können oder abfrühstücken zu können. Und letzten Endes geht das einfach nicht mit einem 1.000-Euro-Gerät.
Nee, klar, logisch. Erklär mal den Eltern, aber kannst du die Kiddies nicht nicht 1.000 Euro Geräte mit in die Schule geben, das machst du ja dann auch nicht, ne? Das kann dann kostspielig werden.
Genau, die sind, die halten noch nicht so lange, glaube ich, in der Schule.
Ich befürchte es auch, ja. Also ich glaube, da fehlt noch ein bisschen die Feinmotor beziehungsweise der Respekt vorm Geld. Ich weiß ja nicht, wie man es ausdrücken soll. Ne? Also diese.
Ich würde es nicht behaupten, dass die alle unsorgfältig mit den Geräten umgehen, aber das ist halt eben dann schon ein rauer Einsatz.
Da wird es viel rauer, ja klar. Also ich hab meinem Patenkindchen jetzt ein neues iPad besorgt, beziehungsweise ein altes iPad Pro, und habe aber direkt so eine Militärhülle mitgeliefert.
Mhm. Ja, genau.
Sehr gut, ja.
Aber sie passt auch auf das Smart Keyboard. Also du konntest beides noch benutzen. Das war super.
Ja, das ist auch gut, okay. Ja. Das ist ja schön. Mhm. Ja, das machen ja die Schulen hier auch. Ne? Ich habe ja zumindest das so ein bisschen verfolgt in den Medien, und da sieht man zum Beispiel häufiger, dass irgendwie so von Logitech zum Beispiel so Hüllen drum gemacht werden, die mit einer Tastatur dabei irgendwie dann direkt mitgeliefert werden, und da halt eben das Apple-Zubehör dann da viel zu teuer ist und auch nicht sicher oder ruggedized genug. Ne? Und Logitech macht halt eben dann eine extra Hülle, die richtig schön rundrum das gesamte Gerät einschließt, stoßfest ist, Tastatur dabei hat. Dann gibt es dann noch einen von Logitech ja auch noch den Stift dabei. Da scheint ja dann irgendwie Logitech so ein Kooperationspartner von Apple auch zu sein. Ne? Das machen die ja schon seit Jahren immer wieder, dass sie da so Zubehör anbieten, was Apple nicht anbieten kann oder möchte in diesem Kontext. Und Apple scheint die aber dann ja aktiv auch mit zu benutzen, wenn die pitchen. Ne? Weil gehört ja dann mit scheinbar zu so einem Paket mit dazu, wo man irgendwie ein paar hundert oder ein paar tausend Geräte dann irgendwie an Schuldistrikte liefern will oder sowas.
Ja. Also iPad, spannendes Line-up. Wie immer irgendwie. Genau. Ich bin sehr, sehr interessiert daran zu sehen, was da noch kommt. Und, ja,
vor allen Dingen soll auch ein Mini kommen, das haben wir eben ganz vergessen. Und die Gerüchte gab es jetzt auch schon länger, aber es kreist sich dann auch so ein bisschen was ein. Also mit dem iPad soll jetzt auch, hatten wir das gesagt, jetzt im Herbst kommen soll? Ne? Also noch in.
Herbst habe ich 2021. Nicht gesagt, aber ich hatte das Mini angesprochen. Das war ja das, wo ich immer gesagt habe, das liegt so traurig rum. Aber ich hatte noch die Eckdaten gar nicht erwähnt, ist mir aufgefallen. Und zwar das größere Display, also wahrscheinlich eher weniger Rand. Ne? Also ich denke, das Gerät als Formfaktor wird ähnlich bleiben, vermute ich jetzt mal. Aber sie werden wahrscheinlich einfach mehr weniger Rand machen. War vielleicht dann, also man vermutet dann auch so im Pro-Design, also auch mit diesen eckigen Kanten, da scheint Apple jetzt allgemein wohl hinzulaufen. Und was ja auch okay ist. Also eine Designsprache finde ich ja sinnig. Vielleicht machen sie dann auch die Touch-ID im Home-Button, war es, ne, beim iPad Air.
Ja.
Weil eine Face-ID wird es nicht kriegen, auf gar keinen Fall.
Was schade ist, aber ja, vermutlich.
Ja. Das ist halt dann wieder die Low-Cost-Variante, ne? Das ist halt der Punkt, wo du sagst, da kriegst du nicht die, auch wenn es vielleicht Leute gäbe wie dich da, die das bezahlen würden, damit sie Face-ID haben, aber ich denke, ich habe keine Ahnung, aber vielleicht sind es wirklich dann nicht so viele, ne? Vielleicht kaufen das echt dann viele, weil es einfach günstig ist und reicht und keine Ahnung.
Ach ja, ich weiß es nicht.
Immer schade. Also Face-ID ist nämlich so genial, klar, das willst du überall drin haben, ne?
Ja, natürlich.
Keine Frage.
Naja, auf jeden Fall, es soll ja jetzt dann bis Ende 21 kommen. Das ist das, was wir noch berichten wollten. Also das iPad, das überholte, genauso wie das iPad Mini. Wobei irgendwie die Kombination immer noch abstrus ist, weil ne, das iPad soll halt eben das alte Design behalten, nur flacher sein. Und das iPad Mini soll dann das Pro-Design bekommen, aber günstig sein.
Ja.
Also das macht immer noch nicht so richtig Sinn, aber wir nähern uns.
Ja.
Scheint wohl anzustehen.
Ja, mal gespannt bleiben, auf jeden Fall.
Wo wir gerade von nähern sprechen, mit der Beta 6 nähern wir uns jetzt auch immer weiter dem Release Candidate.
Richtig, also es gab iOS, WatchOS und iPadOS Beta 6 und tvOS.
Genau.
Beta 6, nur Monterey fehlt bis jetzt.
Interessanterweise, ja.
Genau. Mhm. Große Änderung der Safari, der ist mir auch wieder aufgefallen. Das ist ja sehr, sehr schwer am Dock dann. Zum einen gibt es jetzt wieder ein neues Design. Und
sie haben verbessert.
Ja, für mich hat sich das jetzt schon dreimal geändert. Also für mich ist das neue Design. Und zusätzlich gibt es einen Schalter, um auf das alte zurückzugehen, was auch eine interessante Geschichte ist.
Ja.
Ich bin zugegebenermaßen immer noch mit dem neuen sehr zufrieden. Ich mag das immer noch sehr, sehr gerne.
Ich finde das immer noch irritierend. Sehr genau, irritierend.
So gibt es die zwei Ansichten. Genau deswegen gibt es den Schalter. Und da kann man sich dann jetzt entscheiden. Finde ich eine nette Geschichte. Kann dann jeder selber wissen. Was mich viel mehr irritiert hat, ist, dass sie SharePlay entfernt haben. Und zwar mit E-Mail und Ankündigung an die Entwickler, dass SharePlay nicht mit iOS 15.0, also zum Erst-Release-Tag, in iOS 15 integriert sein wird. Das haben sie zurückgestellt, was natürlich schade ist und auch beeindruckend oder erschreckend beeindruckend, weil es ein Kernfeature ist von iOS 15.
Genau.
Und ich glaube auch, Apple wird die Entscheidung nicht leicht gefallen sein. Also sie werden das ja nicht leichtfertig getroffen haben. Aber, das möchte ich auch sagen, ganz klar besser so als schrottig rausbringen. Das haben wir ja auch schon erlebt.
Genau. Ja, in dem Sinne finde ich es gut, dass sie es machen. Aber man hat natürlich auch gleich auf Twitter viele Entwickler jammern gehört. Jetzt habe ich gerade ein Feature fertig, was hier für das Release geplant ist und jetzt muss ich das wieder rausnehmen, bla bla bla. Ist natürlich doof, ne? Wenn man daran als Entwickler gearbeitet hat, dann ärgert man sich darüber. Aber klar. Ja klar, also so. Sie werden jetzt so spät im Prozess quasi nur die Reißleine ziehen, wenn sie wirklich müssen.
Ja, ne? Also da wird irgendwas Dramatisches in Anführungsstrichen gewesen sein, wo sie gesagt haben, das können wir nicht machen oder das kriegen wir auch nicht mehr zeitnah hin. Und wie gesagt, das ist ja nicht verloren, das Projekt. Sie werden es ja hoffentlich nicht ganz einstellen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Nee, ich meine, sie hätten gesagt, dass es in den nächsten Punkt-Release wieder kommt. Ne? Also
in den nächsten 2, 15, in den nächsten 3, Betas, also. Genau, in den nächsten Betas soll es wieder kommen. Also in den nächsten Punkt-Betas soll es wieder eingefügt werden. Also die Arbeit ist ja nicht verloren, sie ist nur verschoben. Und
sie haben auch so ein Provisioning-Profile für die Entwickler zur Verfügung gestellt, womit man das zum Testen einschalten kann. Also es ist jetzt quasi nur ausgeschaltet für die Nutzer. Aber bedeutet natürlich trotzdem, dass sie da irgendwo dran arbeiten, scheinbar im Hintergrund.
Ja.
Ist jetzt nicht klar, worum es geht, haben sie nicht weiter berichtet, aber irgendwas muss da sein, was sie daran hindert, das jetzt so auszurollen, wie es gerade funktioniert.
Genau. Ja. Was sie auch ausgerollt haben, es gab auch ein Update für die neue Siri Remote. Sie hat erst das Firmware-Update bekommen. Und zwar von 9M6336 auf 9M6772.
Ja, ist einige Builds weiter, ist aber immer noch derselbe Train.
Ja.
Also 9M ist dasselbe und dann halt eben einfach nur einige hundert Builds weiter. Ich würde tippen Bugfixing, was sie gemacht haben.
Genau. Und
genauso scheint es auch zu sein, weil es gibt keine Details zu den Neuerungen. Das bedeutet dann normalerweise Bugfixes.
Ja, was sollen sie auch für große Feature-Releases machen? Also das wird schon nur Bugfixing sein. Und ich vermute mal, die Installation ist genauso schrecklich wie bei den AirPods. Und,
ich reg mich jetzt gar nicht mehr auf, aber
nee, machen wir
auch nicht. Ist natürlich genau dasselbe mal wieder. Man weiß nicht, wie man es getriggert bekommt, es einfach irgendwann.
Genau, einfach abwarten. Irgendwann ist es da.
WTF.
Mehr kann man nicht machen.
The usual. Ja, gut.
Das nächste.
So viel zu den Neuerungen, genau.
Das nächste finde ich sehr interessant. Bauen sie aus unserer sonstigen Sektion. Und zwar zwar Apple Pay. Geht es um Apple Pay, deswegen finde ich es so interessant. ist verantwortlich für 92% der Transaktionen in den USA im Jahr 2020. Das finde ich krass. Das finde ich richtig krass. Na, dagegen Samsung Pay 5%, Google Pay 3%.
Das heißt ja, die Android-User geben gar kein Geld aus.
Es gibt ja auch deutlich weniger in den USA, ne?
Ja,
davon auch nicht vergessen.
Vielleicht habe ich das nur nicht so genau hingeschrieben. Also der Transaktionen, die mit Wallets gemacht werden, ist quasi die Aussage. Ne? Also nicht mit normalen Plastikkarten, sondern mit elektronischer Zahlung. Ja. Das habe ich da nicht so genau hingeschrieben, hatte es aber im Hinterkopf. Aber alles, was man irgendwie mit Watch, Phone oder sonst was bezahlen kann, ist gemeint. Und nichtsdestotrotz ist das einfach ein enormer Wert, weil die Verhältnisse so, also nein, die Verhältnisse sind das Spannende, ne? Also diese enorme Dominanz mit 92% von Apple Pay und dann halt eben einstellige Werte für die anderen ist krass.
Also, ja. Das halte ich fast für falsche Zahlen. Du. Das kann eigentlich gar nicht sein.
Aber ich muss sagen, ich kann mir vorstellen, dass das selbst in Deutschland nicht groß anders wäre, weil, wie gesagt, bezogen auf diese Wallet-Transaktionen, glaube ich, der Großteil wirklich Apple Pay-Zahler sind.
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was machen die Android-Leute? Bezahlen die immer noch mit der Plastikkarte?
Das glaube ich nicht. Da gibt es ja genauso Cracks, die alles mit dem Handy bezahlen.
Aber ich muss zugeben, wenn ich einkaufen gehe, die meisten Leute sich mit dem iPhone, mit Apple Pay.
Ja, klar, das sehe ich am häufigsten, aber.
Ich habe noch nie einen mit Google Pay zahlen sehen. Noch nie.
Ja, siehst du doch gar nicht.
Ja, ich sehe, ob es ein Android-Handy ist, was er da dran
hält. Ja, gut, aber.
Ja, ja, so in den Hipster-Läden oder wenn wir mit den Android-Entwicklern essen gegangen sind, dann habe ich das mal gesehen, klar. Aber. aber so regulär jetzt irgendwie hier beim Aldi an der Kasse sehe ich das auch nicht.
Nee. Aber gut, sind krasse Zahlen. Ich denke, Apple wird sich freuen, wenn sie stimmen. Und an sich ist das ja nicht verkehrt.
Ich meine, die kann natürlich auch sein, dass die gar nicht mehr einkaufen gehen, lassen sich alles schicken.
Das kann natürlich auch sein, ja. Wer weiß.
Ja. Wie auch immer. Auf jeden Fall interessante Zahl, muss man mal schauen. Hatten wir gesagt, woher das kommt? Also die Firma Pulse, ich weiß gar nicht, wie das einzuordnen ist, was die überhaupt machen oder tun oder sowas, aber wie gesagt, die Zahl fand ich so spannend, deswegen habe ich es mal reingeschrieben. Im Zweifelsfall ein bisschen was mit Vorsicht genießen. Ne? Das ist oft sehr selektiv, wenn das jetzt irgendwie ein Datensatz aus irgendwie einem Einzelhandelsbereich oder einer großen Einzelhandelsfirma kommt oder sowas. Ne?
Ja, dann ging ja auch nicht um genaue Zahlen, aber egal wo sie herkommen, sind 92% ja trotzdem sehr beeindruckend. Wenn es jetzt nicht gerade ein Apple Store ist, dann ist vielleicht die Zahl etwas verfälscht. Aber ansonsten.
Da wäre es schon erstaunlich.
Aber ansonsten, glaube ich, ist das so oder so schon eine beeindruckende Zahl.
Ja, genau. Richtig. Dann kurzes Update von Tweetbot hier einmal angesprochen. Tweetbot kam gestern in Version 6.2 für iOS und gerade eben habe ich reinrauschend gesehen, dass auch die Mac-Version aktualisiert worden ist. Ihr werdet gleich hören, warum ich das gesucht hatte. Konnte ich jetzt aber nicht mehr zu Ende testen, muss ich mal nachreichen. Aber Tweetbot hat ein paar schöne Updates bekommen, unter anderem Timeline-Widgets. Ich bin jetzt bisher gar nicht so der wahnsinnige Widget-Nutzer, aber die habe ich mir gleich aus Spaß mal drauf geklopft. Und die zeigen halt eben so die neuesten Einträge von der Timeline. Ich bin so ein kleines bisschen was irritiert, was diese Widgets angeht, weil die aktualisieren sich ja eigentlich eher langsam, so von der Periode her. Und die Timeline bei mir bei Twitter aktualisiert sich eher schnell. Ich bin also mal irritiert und gespannt gleichzeitig darüber, wie schnell die sich aktualisieren und ob das überhaupt Sinn macht, die auf dem Homescreen zu haben. Aber ich habe sie zumindest jetzt draufgepackt und werde sie dann mal ein bisschen testen. Was mich aber jetzt persönlich noch viel mehr gefreut hat, das sind die anderen zwei Features. Das eine ist Multi-Window-Support für iPad.
Das ist gut, ja.
Das ist jetzt auch vollständig umgesetzt. Das heißt, man kann jetzt zusätzliche Fenster öffnen. Man kann Split-Screen, Split-View, Slide-Over machen. Das ging nur eingeschränkt, glaube ich, bisher. Und jetzt funktioniert alles. Shortcut-Support ist neu gekommen. Also man kann jetzt, ich habe noch keine Details gesehen, aber das muss man sich dann auch alles mal anschauen, halt eben jetzt irgendwie über Shortcuts da verschiedene Dinge mitmachen. Und eins meiner absoluten Lieblings-Pet-Peeves haben sie endlich unterstützt, Handoff. Ich bin ja ein absoluter Handoff-Fan und versuche das auch immer mit einer großen Freude zu benutzen und ich freue mich immer über jede App bzw. App-Kombination. Jetzt wisst ihr auch, warum ich mich über Tweetbot 3 vom Mac das Update auch gefreut habe, denn ich nehme mal an, dass da auch Handoff-Support drin ist, denn jetzt ohne Update der Mac-App gab es natürlich nur einseitigen Handoff, das heißt zwischen den zwischen den iOS-Geräten konnte man jetzt schon Handoff machen. Also wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel mir irgendwie einen Tweet gerade explizit ausgewählt oder aufgerufen habe und dann switche ich rüber, dann zeigt er mir dann zum Beispiel auf dem iPad, wenn ich das auf dem iPhone auf hatte, zeigt er mir dann auch genau diesen Tweet an. Und wenn ich das zum Mac rüber mache, hat er mir halt eben jetzt den Browser geöffnet und dann twitter.com die URL dann da geöffnet, so wie das bei Handoff auch normal ist. Und ich hoffe jetzt mal, dass die Tweetbot 3-Version das auch bekommen hat, so dass man da jetzt auch ein Handoff zwischen der Mac-Version und der iOS-Version machen kann, denn das ist immer das, was ich mir einige Zeit lang so als aktiver und intensiver Tweetbot-Nutzer immer wieder mal gewünscht habe. Sei es ein, ich bin gerade einen Tweet am Schreiben zu übernehmen, was ja so ein klassisches Handoff-Feature ist, oder halt eben auch einfach genau in diesen Tweet reinzuspringen, den ich gerade aufgerufen habe, oder an die Position zu springen. Das hakt nämlich mit dem klassischen Timeline-Sync manchmal etwas und da erhoffe ich mir also Änderungen und wollte ich mal kundtun, werde ich aber noch testen, wenn es irgendwie was Berichtenswertes gibt, dann werde ich das noch nachreichen. Gut, und dann, das nächste Thema, das ist irgendwie so ein, wir haben ja letztlich noch über Spotify und hier AirPlay 2 Support und sowas gesprochen, also in der letzten Folge war das, und hatten da auch nochmal so ein bisschen was über Netflix geschimpft, weil die hatten ja auch den AirPlay-Support für die iOS-Apps ausgebaut aus denselben fadenscheinigen Gründen, wie das Spotify gemacht hatte. Und umso mehr habe ich dann mich gefreut und gleichzeitig ein kleines bisschen was irritiert gefühlt, als ich jetzt gesehen habe, dass Netflix tatsächlich den Spatial Audio Support ausgerollt hat. Das heißt also, sie haben jetzt explizit ein Systemfeature unterstützt, welches für die Apple-Plattform einen Vorteil bietet, wenn sie das unterstützen. Genau das, was wir gesagt haben, mit AirPlay machen sie jetzt hier aktiv selber.
Das hat mich auch gewundert. Also das wären ja die letzten, wo ich gedacht hätte, dass sie Spatial Audio implementieren.
Ja, genau. Aber
manchmal wundert man sich, ne?
Genau, Zeichen und Wunder.
Kann ja, man das sollen ja doch abhaken. Noch geschehen. Also, ja,
richtig.
Ja, muss man mal ausprobieren. Also, ich gucke zu selten an iOS-Geräten, dass ich das ausprobieren könnte, aber muss ich vielleicht mal aktiv dann tun.
Ja, genau, richtig. Das ist halt eben auch so das Ding, weshalb ich jetzt zum Glück das AirPlay nicht so wirklich vermisst habe bei Netflix, weil ich halt eben sowieso, wenn ich auf der Couch sitze, das am Apple TV laufen habe. Über das schlechte Interface hatte ich letztes Mal schon geschimpft.
Ja, ja.
Ja, gut, also so viel dazu. Soll sehr faszinierend sein, habe ich mir berichten lassen. Ich habe es leider noch nicht selber testen können. Leider muss man sich dann auch mit einem iPhone oder einem iPad hinsetzen und entsprechend Filme dann mit AirPods hören. Und die Situation habe ich jetzt so schnell noch nicht produziert bekommen. Ja. Werde ich aber natürlich mal testen. Wobei, also ich hatte das ja jetzt schon getestet damals mit Produktionen von Apple, wo sie ja dann das auch schon unterstützt haben. Letztes Jahr fing das ja schon an und das ist ja auch schon okay gewesen, ne? Fand ich ja.
Ja, also ich fand's auch eine coole Sache, von daher.
Ja. Ja. Ist halt eben nicht Kino, ne? Muss man einfach nochmal dazu sagen, aber kann man auch nicht erwarten, nee, weil
deswegen.
30 Lautsprecher gegen 2 macht halt eben schon immer noch einen Unterschied.
Definitiv, ja. Ne?
30 also, plus.
Ich denke, es ist ganz gut, vor allem in einer Generation, die ja doch relativ viel bei den jungen Leuten, die viel auf ihrem Smartphone gucken und dann vielleicht auch viel mit den AirPods darüber schauen, ist das, glaube ich, schon ein Feature, was für Netflix auch gut ist zu implementieren. Und deswegen mit Sicherheit keine falsche Entscheidung.
Ja, genau. Und ich bin auch gespannt drauf. Finde ich sogar jetzt persönlich noch etwas interessanter als jetzt Spatial Audio bei Apple Music. Hatte ich ja schon gesagt, da bin ich nicht so angefixt von. Mit guten Kopfhörern finde ich die original abgemischten Stereo-Tracks tatsächlich oft besser. Einfach weil dieses Positionieren im Raum auch irritierend sein kann. und so. Gerade wenn dann diese Spatial Audio Mixes irgendwie seltsam sind. Aber bei den Kinofilmadaptionen ist das natürlich so, dass die da ja sowieso schon Positional Audio Abmischungen gemacht haben. Ne? Also da kann man davon ausgehen, dass dort diese Adaption auf Positional Audio mit den Kopfhörern dann leichter fällt als jetzt bei dem Audio, bei der Musik, wo ja das komplett neu gemacht werden muss.
Ja, ja. Das, also wie gesagt, bei der Musik hat es mir auch nicht gut gefallen, aber beim Film fand ich das schon auch bei Apple echt beeindruckend, was sie machen für die zwei kleinen Kopfhörer. Und ja, kann man ja mal mitnehmen an Netflix-Stelle. Deswegen, ich hätte es nicht gedacht, dass sie es machen, aber gut, dass es doch so ist. Ne? Oh, manchmal geschehen ja noch Zeichen und Wunder.
Genau. Vor allen Dingen, weil es ja auch aktiv unterstützt werden muss. Es ist nicht einfach nur so wie bei AirPlay, dass man, AirPlay 2 ist auch komplizierter zu implementieren, dass man da einfach nur so einen Schalter umlegt, sondern Spatial Audio muss wohl explizit unterstützt werden. Ich habe mir das noch nicht im Detail anschauen können, aber da gibt es ja eine Programmierschnittstelle für extra. Und die haben sie ja dann wohl scheinbar jetzt auch implementiert.
Ja.
Ja, wie gesagt, kann man mal testen und eventuell berichten wir dann nochmal. Gut, ja, dann kommen wir auch zum Rausschmeißer. Diese Woche habe ich keinen schönen Rausschmeißer gehabt. Ich habe keinen Lacher gefunden. Ich habe
auch keinen lustigen gefunden, leider.
Ja, also letzte Woche fiel uns auch schon schwer und in diese Woche noch viel mehr. Ist irgendwie schade. Keine Kopfkratzer-News.
Ich glaube, in dem ganzen Sesam-Apple-Diskussion kommt einfach nichts Witziges im Moment hoch, nichts Gutes. Ich glaube, das müssen wir im Moment ein bisschen improvisieren, drücken wir es mal so.
Das hat alles überlagert.
Aber, genau, ja. Aber ich glaube, Daniel, du hast es ganz gut erwischt. Deswegen sag mal, was unser Rausschmeißer ist.
Ja, also unser Rausschmeißer ist so eine kleine Erinnerung an die NES-Zeiten in den 90ern, zumindest für mich persönlich. Und zwar Konami belebt ein uraltes Franchise wieder, nämlich Castlevania. Doch. Das habe ich ja doch jetzt einen Moment schlucken und mich dann an die grässliche Bedienung der 90er-Jahre-Spiele erinnern müssen, direkt im Anschluss. Also wer die nicht kennt, die sind so legendär schlecht zu steuern gewesen, diese Spiele. Aber wir haben sie gespielt bis zum Erbrechen. Ja, also auf dem NES genauso wie auf dem Game Boy. Und deswegen, also Castlevania, das ist so Kindheit für mich. Ja, und um das gerade zu Ende zu erzählen, also Konami bringt tatsächlich einen neuen Castlevania-Titel, nämlich Grimoire of Souls. Ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen, aber ganz komisches Wort, also mit M-O-I-R-E geschrieben, dieses Grimoire. Und der Titel kommt exklusiv auf Apple Arcade. Deswegen ist es natürlich auch erwähnenswert an der Stelle. Interessanterweise, habt ihr noch eure Apple Arcade-Abos?
Nee.
Ich bin nämlich auch draußen. Die Kostenloszeit ist ja ausgelaufen. Ich habe sogar aus Versehen einmal 5 Euro bezahlt, aber ist dann jetzt gekündigt und habe dann letzten Endes dann.
Also es lohnt sich bei mir einfach nicht, ne? Also ja, ich komme einfach nicht zum Spielen, ich denke nicht daran und wenn ich jetzt irgendwen hätte, der das nutzen würde, okay, aber ich komme da einfach nicht zu, ich denke da nicht dran und dann ist das auch rausgeschmissen, Geld. Deswegen.
Ja, genau.
Eine Stadt ohne mir.
Richtig.
Aber schön, dass der Dienst wächst. Ich hoffe.
Genau, so nach und nach packen sie ja dann doch so den ein oder anderen Titel rein. Ich nehme jetzt mal an, dass das auch kein volles Spiel ist, sondern auch eher so Arcade-artig was Kleineres. Ne? Immerhin heißt das ja schon Apple Arcade. Muss man mal schauen, aber ich werde jetzt wahrscheinlich nicht deswegen extra jetzt mal einen Monat abonnieren, nur um Castlevania mal spielen zu können. Aber
naja, das,
naja, es sei denn, es ist doch ein großes Spiel, dann würde ich mir das nochmal überlegen.
Mal anschauen, bis zum nächsten Mal.
Genau, richtig. Ja, gut. Okay, dann sind wir auch schon schon durch dieses Mal. Ist ja Wahnsinn. Letztes Mal haben wir 2 Stunden 15 geschafft und dieses Mal haben wir wieder 2 Stunden 15 geschafft. Nicht, dass wir uns dann nachher wieder dran gewöhnen, hier 2 Stunden und ein bisschen hinzubekommen. Doch. ja, und dass das sogar zu dritt dieses Mal. Wahnsinn. Ja,
sehr gut.
Aber so kann es auch mal laufen. Nichtsdestotrotz gab es ja genug Diskussionsbedarf. Ne?
Definitiv, ja, ja.
Haben wir sehr viel über CSAM berichtet.
War ja auch ein kontroverses Thema, von daher
ja,
auch okay, aber trotzdem hoffe ich, dass sich diese ganzen kontroversen Sachen dann doch wieder halbwegs legen und erledigen. Ja,
genau, ich hoffe auch, dass sich das relativ schnell widerlegt.
Vielleicht wissen wir nächste Woche schon mehr, wer weiß.
Ja, genau. Hat so viel Negativität gehabt, finde ich.
Genau, deswegen hoffe ich, dass wir vielleicht nächste Woche schon mehr wissen oder allerspätestens danach die Woche. Schauen wir mal.
Ja, richtig. Wir drücken die Daumen, dass es sich in die richtige Richtung entwickelt.
Genau.
Das hoffen wir sehr.
Dass Apple nachgibt, dass Tim nachgibt, sich meldet, sagt, huch, so habe ich das alles nicht geplant.
Dass Tim ein Machtwort spricht und dann ist die Sache erledigt.
Mhm,
ja, genau. Warten wir ab.
Ja, und in dem Sinne sagen wir dann jetzt auch auf Wiedersehen. Ne? Wir gehen mit eiligen Schritten auf den September zu. Wenn ihr das gehört habt, dann sind wir ja schon hier wahrscheinlich in den 20ern des Augusts und die Zeit wird jetzt, glaube ich, spannend, die nächsten Wochen.
Das glaube ich auch, ja.
Ja, richtig. Gut, ja, also in diesem Sinne, ich sage schon mal auf Wiedersehen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
Ja, auch vielen Dank von mir und schön, dass ihr wieder dabei wart. Dann mal bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.